have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Di Cresti und ich starte mit meinem obligatorischen jährlichen Playoffs Baby in die heutige Folge. Ich bin gehypt, ich habe Bock. Ich denke mal, die erste Play-in-Nacht mit den beiden Spielen, die hätte kaum ein besserer Appetizer sein können für die anstehende Postseason. Die geilste Zeit des Jahres steht vor der Tür und ich freue mich riesig darauf, diese mal wieder in den kommenden Monaten begleiten zu dürfen mit Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir?
Mir geht es fantastisch. Ich habe Bock auf die Playoffs. Ich habe Bock auf das Leben zu den Playoffs. Ich habe Bock, dass es an diesem Wochenende endlich losgeht. Und ich habe natürlich vor allem Bock jetzt hier und heute mit unserer traditionellen großen Playoff-Serien-Preview mit dir hier zu analysieren, zu fachsimpeln und reinzustarten. Wie geht's dir?
Boah, wir haben es gerade schon im Off ein bisschen besprochen. Mir geht's halt irgendwie nicht so gut. Ich habe Bauchschmerzen, meine Nase ist zu wegen Allergien. Hm. Ich bin ein bisschen im Stress und habe einiges um die Ohren jetzt noch privat, aber wollte es mir jetzt natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, hier und heute jetzt diese Playoff-Preview aufzunehmen. Du hast freundlicherweise angeboten, dass wir das auf morgen verschieben, aber wir wollen morgen eigentlich eine Supporter-Folge aufnehmen. Ich will morgen nach Dresden fahren. Morgen ist auch ein sehr voller Tag und man kann ja auch nicht nur Podcast-Folgen aufnehmen, wenn es einem gut geht und wenn alles tipptopp ist so. Das können alle. Wir nehmen ja auch Double Step Back auf, wenn es mal nicht ganz so perfekt ist alles, aber ich habe eigentlich auch gut geschlafen, wunderbar eingeschlafen, voller natürlich Genugtuung, dass die Bayern weiter sind gestern Abend gegen Real. Das hat mich natürlich sehr gefreut als Ex-Bayern-Fan und mittlerweile Bayern-Sympathisant. Von daher, daran kann es auf jeden Fall nicht liegen. Aber es gibt manchmal so Tage, aber nichtsdestotrotz ganz gut, jetzt auf andere Gedanken zu kommen und mit dir über die anstehenden Playoffs zu reden, die ersten Serien durchzusprechen, die schon feststehen und natürlich auch, wie ihr das von uns gewöhnt seid, die Serien auch durchzutippen. Aber du hast es mir gerade schon erzählt, du hast eine Story, mit der du gerne reinstarten möchtest.
So ist es. Ich habe eine Story und ich nenne jetzt zu Beginn den gleichen Teaser, den ich dir gerade gegeben habe. Ich war letzte Woche im selben Raum mit John Stockton und wusste das aber nicht. Und das ist eine sehr kuriose Story. Ich habe ja in den letzten Wochen hier immer mal wieder schon einen Shoutout gegeben an die Black Forest Panthers, die ich für meine Zeitung, den Schwarzwälder Boten, aktuell sehr intensiv cover, beziehungsweise jetzt dann leider nicht mehr. Die sind auf bitterste Art und Weise ausgeschieden aus den Playoffs der Regionalliga Südwest. Die sind als Tabellenführer in die Best-of-Three-Halbfinalserie gegangen mit den College Wizards aus Karlsruhe, haben Spiel 1 zu Hause gewonnen, haben Spiel 2 in Karlsruhe, bei dem ich dann auch mitgefahren bin und echt eine sehr coole Experience hatte, auch gewonnen. Sie wären also weitergekommen mit dem 2-0-Erfolg in der Serie, hätten in den Finals gestanden gegen die Reutlinger Ravens und wie sich dann aber nach dem Spiel herausgestellt hat, nach diesem Spiel 2 in Karlsruhe aufgrund eines Formalfehlers, weil von Seiten des Karlsruher Kampfgerichts oder wie man das im Basketball nennt, ist ein Schwenninger Spieler vergessen worden, in den Spielberichtsbogen zu übertragen. Der Schwenninger Headcoach, der dann die Verantwortung hat, dass am Ende, also das läuft so ab, dass du den Kader meldest, beide Mannschaften, dann wird das übertragen in den offiziellen Spielberichtsbogen. Und dann unterschreiben das die beiden Headcoaches kurz vorm Spiel nochmal, um das quasi zu bestätigen. Und er hat eben dann nicht nochmal drüber gecheckt, was ich verstehen kann, weil man das eben, glaube ich, einfach nicht auf die Idee kommt, dass da irgendwie ein Fehler passiert. Jener Spieler wurde eingesetzt und zwar für 40 Sekunden in diesem Spiel. Also es war jetzt auch nicht irgendwie der Superstar, der 30 Punkte gedroppt hat. Aber aufgrund dieses Einsetzens eines Spielers, der nicht auf dem Spielberichtsbogen stand, wurde das Spiel automatisch mit 0-20 gegen die Panthers gewertet, weswegen es dann zwei Tage später doch ein Entscheidungsspiel in Schwenningen gab, beim Stand von 1-1 in der Serie. Dort war dann der Schwenninger Topscorer verletzt. Ein weiterer Starter hat sich verletzt im Laufe des Spiels und sie haben dieses Spiel verloren und sind deswegen ausgeschieden, was ja mich auch emotional selber ein bisschen mitgenommen hat, weil es halt wirklich auf die bitterste Art und Weise war. Und jetzt komme ich zu John Stockton. Dessen Sohn Samuel Stockton ist Starting Point Guard der College Wizards, der Karlsruhe. Was ich schon mal von vornherein nicht wusste, da könnte man mir jetzt unterstellen, ich bin ein schlechter Journalist, aber ich bin halt in 100 Jahren nicht auf die Idee gekommen, als ich den Namen Samuel Stockton gelesen habe, dass der irgendwas mit John Stockton zu tun haben könnte.
Echt nicht?
Nee, also woher denn auch? Also der Junge ist gefühlt so 21, also auf jeden Fall Anfang 20, ist halt auch dann ein bisschen jung, um der Sohn von John Stockton zu sein, der ja dann, ich habe es neulich gegoogelt, wie alt der ist, der ist irgendwie Anfang 60. Ich bin halt einfach nicht, also dieser Gedanke didn't cross my mind, dass das da irgendwie, dass der in Karlsruhe spielen könnte. Stellt sich raus, das ist das vierte Kind von John Stockton, das in Deutschland aktiv ist. Zwei andere Söhne von ihm haben unter anderem auch in der BBL gespielt. Seine Tochter spielt in Deutschland. Also irgendwie, das scheint ein Ding zu sein in der Familie Stockton. Und John Stockton war am Ostermontag bei Spiel 1 in Schwenningen in der Deutenberghalle, war der einfach da. Und ich habe das nicht mitbekommen. Also die Spieler, die Schwenninger Spieler haben Bilder mit ihm gemacht. Das war wohl ein großes Ding, was vollkommen an mir vorbeigegangen ist. Sonst hätte ich John Stockton vielleicht für ein Double-Step-Back-Interview anfragen können. Überleg mal, unsere Hörerinnen und Hörer hätten einfach in ihren Podcast-Feed geguckt, entweder in den Supporter-Feed oder in den öffentlichen, dann steht da einfach so John Stockton im Interview. Was? Ja, diese Chance wurde verwehrt, weil ich das einfach nicht mitbekommen habe. Und das ist meine, zum einen tragische Story, weil die Saison der Panthers vorbei ist und es nicht zum Aufstieg in die Pro B kommen wird. Doppelt tragische Story, weil ich die Chance verpasst habe, mit John Stockton zu sprechen, aber irgendwo dann doch kuriose und witzige Geschichte, die ich meinen Enkelkindern und deinen Enkelkindern, Julius, ich rufe dich irgendwann an, wenn wir alt sind, und erzähl deinen Enkelkindern diese Geschichte. Damit wollte ich hier kurz reinstarten in die heutige Folge. Etwas Kurioses, was mir letzte Woche passiert ist.
Eieiei. Ja, da ärgert man sich natürlich, aber jetzt weißt du für die Zukunft Bescheid, sobald der Name Stockton irgendwo steht, sollten die Alarmglocken anfangen zu läuten.
Sobald irgendein NBA-Legend-Name, also das kann ein White Boy sein und der heißt aber Jordan mit Nachnamen. Ich check mal, zur Sicherheit. Wirklich zur Sicherheit.
Ja, der weiß auf jeden Fall Bescheid. Nee, crazy story? Crazy story, Alter.
Ja, was auch eine crazy story ist, also nicht, dass am Wochenende die Playoffs losgehen, aber dass ihr zu Beginn der Playoffs, so wie wir das letztes Jahr schon gemacht haben, sehr, sehr gerne, liebend gerne, wir laden euch ein, wir veranstalten Tryouts, wir hoffen, unseren Kader verstärken zu können. Ihr dürft liebend gern ins Team Double Step Back auf Patreon kommen, denn wir haben das letzte Woche schon angekündigt und wir wollen jetzt auch diese Woche nochmal darauf hinweisen, es wird abgehen im Supporter-Feed, das dürfen wir jetzt schon versprechen. Es wird wöchentliche Playoff Content-Folgen geben. Das kann mal ein Supporter-Mailbag sein, das kann mal so eine Art Playoff-Notebook sein, einfach mit random Gedanken. Das kann mal eine Serien-Fazit-Analyse sein, wenn es vom Timing her einfach so läuft, dass das im öffentlichen Feed dann nicht kommt. Und es wird wieder eine Rabattaktion geben und da würde ich dir jetzt den Floor überlassen und den verehrten Hörerinnen und Hörern gerne mal erzählen, was es damit auf sich hat und wie sie sparen können und uns unterstützen können jetzt während der Postseason.
Auf jeden Fall. Also ab sofort, jetzt, wenn diese Folge droppt, bis zum Ende der Playoffs, das kann Game 4 der Finals sein, das kann aber auch Game 7 der Finals sein, könnt ihr 50% sparen, entweder auf euren ersten Monat oder auf das erste Jahr. Also wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließt, spart ihr 50% auf den ersten Monat. Das, was letztes Jahr super viele gemacht haben, gerade zu den Finals, wo das echt explodiert ist bei uns, ist quasi ein Jahresabo abzuschließen und da dann satte 50% direkt zu sparen. Es ist eh schon günstiger, aufs ganze Jahr abzuschließen und dann aber auch nochmal 50% zu sparen, ist dann schon ein ziemlich, ziemlich cooler Deal. Das Ganze funktioniert, wenn ihr den Code PLAYOFFS in Großbuchstaben und zusammengeschrieben, also PLAYOFFS, ein Wort, zusammengeschrieben, groß, dann an der Kasse eingebt, da werden da die 50% abgezogen und ich möchte sogar meinen, dass das sogar, glaube ich, schon automatisch angezeigt wird, also wenn man auf unserem Patreon ist, die verschiedenen Tiers sich anguckt, dass es dann automatisch schon angezeigt wird, wie der neue Preis denn aussieht mit dem Code Playoffs. Das gilt auch für alle Tiers. Wir haben 4 verschiedene Stufen. Für jede einzelne gilt diese Rabattaktion. Wir haben euch unser Patreon verlinkt, unten in der Folgenbeschreibung den Code auch nochmal dazu geschrieben. Das ist alles relativ easy, relativ unkompliziert. Und wie Lorenzo ja auch gerade schon gesagt hat, zu den Playoffs wird es da ziemlich krachen mit sehr, sehr regelmäßigen Supporterfolgen, wenn mal in dem Game irgendwas passiert ist, wenn, keine Ahnung, irgendeine Monster-Performance kam, wenn irgendeine Storyline da ist, über die man mal kurz sich fürs Mic setzt und da mal 20, 30 Minuten quatscht, wenn es mal eine große Überraschung gab, wenn ein Underdog sich durchgesetzt hat, was auch immer, eine Verletzung, whatever, da werden wir sehr regelmäßig, sehr häufig kleine Supporter-Folgen zu machen. Generell in den kommenden Monaten wird es hier abgehen wie die Post mit sehr regelmäßigen und sehr häufigen regulären, öffentlichen, kostenlosen Folgen sowie Supporter-Folgen für jeden, der Bock hat, uns und unsere Arbeit hier extra nochmal ein bisschen zu unterstützen. Wir freuen uns da über jeden Einzelnen, der schon Supporter ist. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der dazukommt, egal auf welcher Stufe. Jeder Euro unterstützt uns hier, hilft dabei, dieses Projekt auch weiterhin am Leben zu halten, dass wir das noch viele, viele Jahre weiter so durchziehen können. Das wäre nicht möglich ohne die Supporter und die Leute, die da bereit sind, uns noch ein wenig monetär zu unterstützen. Ja, so viel dazu. Was haben wir vor heute?
Ganz kurzer Gedanke noch, weil du gerade gesagt hast, es kann Spiel 4 der Finals sein, es kann Spiel 7 der Finals sein. Hast du auf dem Schirm, dass sich die NBA Finals und die Fußball-Weltmeisterschaft überschneiden werden, voraussichtlich im Juni?
Also ich weiß, dass die WM im Juli, im Sommer ist. Ich hätte aber gedacht, dass die erst im Juli irgendwie ist. Geht wohl im Juni schon los?
Ja, genau. Das ist ganz schön. Also das okay. Das WM-Eröffnungsspiel ist am 11.06. Und falls die Finals nicht in 4 Spielen zu Ende gehen, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann wird sich das überschneiden. Da kannst du aber einen drauf lassen, dass Spiel 5 der Finals und Haiti gegen Schottland am 14.06. um 3 Uhr morgens da im Hause Ligresti parallel laufen werden. Ich freue mich drauf.
Wie lange geht denn die WM? Weil wir hatten geguckt Richtung Community-Reise im Sommer nach L.A., so um den 10. Juli rum. Und ja, da wäre gerade das Viertelfinale.
Ja, ja, genau.
In L.A., also, weshalb wir uns gehört haben, warum da die Hotelpreise so explodiert sind und dann gesagt haben, okay, dann lassen wir es halt. Aber geht denn die WM irgendwie 6 Wochen oder was?
Ja, also das Finale ist am 19.07. Also das geht dann deutlich mehr, genau, ein Monat plus noch eine Woche quasi. Das war aber schon immer so, dass eine WM oder auch eine EM so ungefähr einen Monat geht, aber dadurch, dass es dieses Jahr auf 48 Teams hochgestockt wurde und halt einfach deutlich mehr Spiele gibt, als herkömmlich man das gewohnt ist, ist das dann nochmal ein bisschen länger, ja.
Hast du gehört, dass die ganzen Stadien temporär umbenennen?
Nee.
Weil die FIFA nicht erlaubt, dass quasi die Stadien im Namen halt irgendeinen Sponsor mit dabei haben. Also das MetLife Stadium ist dann irgendwie New York, New Jersey Stadium für diese 5 bis 6 Wochen, bevor es dann wieder MetLife Stadium wird. Und irgendwie öffentliches, kostenloses Tailgating hat die FIFA auch untersagt.
Ja, ja, habe ich gesehen.
Es wird verrückt. Auch, es wird eine verrückte.
Ja, hast du diese Story gesehen, dass der Zug von New York nach New Jersey raus, der normalerweise so $13 kostet, wird dann aufgestockt auf mehr als $100?
Und die Parkingkosten auch komplett insane. Und
ja, genau.
Die Stadien sind nicht in den Städten. Also das Stadion, wo die Patriots sind oder wo die San Francisco 49ers sollen spielen oder in Dallas. Das ist sehr, sehr weit weg von Downtown Dallas. Naja.
Bei diesem Sponsorending, wir haben ja die Arena in Atlanta, ist ja direkt neben der State Farm Arena. Da wird es, glaube ich, schwierig. Also selbst wenn du den Namen änderst, ist es immer noch ersichtlich, dass das Ding von Mercedes dahingestellt wurde.
Ach nee. Naja, die FIFA.
Nun denn. Ja. Wir dürfen uns darauf freuen und wir freuen uns natürlich riesig auf die heutige Aufnahme. Jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt geht's um die Wurst. Wir wollen die Playoff-Serien durchsprechen, wie ihr das von uns gewohnt seid. Kleine Analyse, schon mal so ein bisschen einen Blick auf die möglichen Matchups werfen, ein bisschen einen Blick auf was spielerisch, taktisch, storylineisch zu erwarten ist, was wir uns erwarten, was wir uns erhoffen. Und dann natürlich wollen wir das enden in jeweils einem Serientipp. Wir werden wieder gegeneinander antreten in unserem prestigeträchtigen Tippspiel. Mal gucken. Ich habe ehrlich gesagt völlig vergessen, wer da letztes... Ich möchte meinen, du hast gewonnen letztes Jahr.
Ich möchte meinen, du hast gewonnen.
Ach so. Das kann natürlich sein. Weiß. Das hört sich nach mir an. Ich bin halt einfach ein Gewinner. Naja, wir werden das nochmal nachrecherchieren. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Ich würde es traditionell dir überlassen, wo du starten möchtest. Ich würde dir vorschlagen, dass wir zwischen Osten und Westen hin und her springen. Aber mit welcher... Möchtest du direkt groß starten mit den Lakers? Möchtest du mit einer Serie starten, wo wir wahrscheinlich weniger zu besprechen haben? Was führt du uns rein? Mit welcher Serie möchtest du starten? Worauf hast du Bock?
Ach, schwierig. Lass uns auf jeden Fall mit den Serien starten, die schon feststehen.
Ja.
Und das sind zum derzeitigen Aufnahmezeitpunkt 6 der 8 Serien. Also pro Conference steht eine Serie noch nicht fest und das ist jeweils der erste gegen den 8. Die Magic haben heute Nacht verloren, das heißt Philly geht als 7. rein und wird auf Boston treffen und die Blazers werden gegen San Antonio spielen, während die Pistons und Thunder ihre beiden Erstrundengegner noch nicht kennen, was auch ein wildes Prinzip ist, dass sich jetzt die anderen Teams schon vorbereiten können und ja, die jeweiligen First Seeds, die ja eigentlich den größten Vorteil haben sollten, erst als letztes erfahren, gegen wen sie spielen. Von mir aus können wir gerne mit den Lakers direkt reinstarten, weil das wahrscheinlich auch die Serie sein wird, über die wir am meisten sprechen werden, am längsten sprechen werden und dann können wir vielleicht danach ein bisschen einschätzen, wie viel Zeit wir uns noch nehmen wollen dann für die anderen Serien.
Ja, gerne. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da unsere, also da geht auf jeden Fall unser Interessenausmaß auseinander. Für mich ist das nämlich leider, wegen den Verletzungen von Luka Doncic und Austin Reeves, eine der uninteressanteren Serien. Aber du als Fan, als Sympathisant und du hast auch gerade gesagt, dass deine Serien-Preview, kam die schon auf YouTube oder droppt die heute? Oder wie
Wenn die Folge da ist, wird sie gedroppt sein.
Okay.
Was auch immer das für eine Zeitform war gerade. Aber
das war Futur 2.
Genau, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist die Folge noch nicht online.
Okay, aber du bist tief drin, das wollte ich damit sagen.
Genau.
Ja, gerne. Lass uns damit reinstarten, warum nicht? Ich bin skeptisch, dass das eine allzu interessante Serie wird, leider.
Ja, KD gegen LeBron, es juckt. Juckt.
Nicht gut, so wirklich. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt, gar keine Frage.
Also, ich habe mir alle 3 Games dieser beiden Teams nochmal angeschaut, wobei das erste an Christmas nicht so wahnsinnig aussagekräftig ist, weil da auch einfach ein Steven Adams noch dabei war und die Lakers vor der Trade-Deadline. Und weil es das Spiel ist, was die Lakers halt verloren haben und da gebe ich da nicht viel drauf. Ich habe mir vor allem die beiden angeguckt, die Lakers gewonnen haben. Nein, also an sich sind die beiden Games, die beiden Teams im März gegeneinander gespielt haben, Back-to-Back, relativ aussagekräftig. Abgesehen von dem Fakt, dass halt Luca und Austin Reeves nicht dabei sind, jetzt in der ersten Runde erst einmal und dass Alperen Şengün das erste Spiel verpasst hat. Ich habe mir diese beiden Games trotzdem im Detail angeschaut und versucht, daraus so viel wie möglich mitzunehmen, was auch so Matchups angeht. Der große X-Faktor ist obviously Luca. Wann er zurückkommt, wie er zurückkommt, wird entscheidend darüber sein. Er ist in Madrid gewesen, dann war er jetzt kurz in Ljubljana bei seinen beiden Mädels, bei seinen beiden Kids, ist jetzt wieder in Madrid und wird am morgigen Freitag, wenn man Shams und Lakers Insidern glauben darf, zurück in LA landen. Es gibt keine neuen Updates zu ihm. Keiner weiß, wann er zurückkommt. JJ Redick hat sich sehr bedeckt gehalten, was den Status von Reeves und Luca angeht. Wir wissen nicht, ob wir Luca überhaupt sehen in Runde 1, ob wir ihn in Spiel 3 sehen, in Spiel 5 sehen. Keiner entweder weiß da irgendwas oder verrät uns irgendetwas. Ich gehe davon aus, dass wir Luca im Verlaufe der Serie sehen werden und ich habe meine Preview auch entsprechend aufgezogen, dass wir Luca im Verlaufe der Serie sehen werden, weil, und das habe ich auch in dem Video so gesagt, wenn wir Luca nicht sehen, dann gibt es nichts hier zu besprechen.
Ja.
wenn Luka nicht zurückkommt, brauchen wir keine Preview zu machen. Dann wird das entweder ein Rocket Sweep oder maximal ein Gentleman Sweep, wo Houston einfach in 5 gewinnt. Ich habe mir also schon auch Gedanken gemacht darüber, wie die Rockets Luka verteidigen werden, auch anhand dieser beiden Games. Und es tat mir sehr weh, weil Luka den Rockets den Hintern versohlt hat. 2 hintereinander im März und machen konnte, was er wollte, und dass er halt jetzt nicht am Start ist, das schmerzt. Zumindest, dass er für den Beginn der Serie erst einmal nicht am Start ist. Ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen, wenn wir jetzt dieses Duell besprechen?
Na, vielleicht erstmal noch mit den Luka-less Lakers, weil da stimme ich dir völlig zu. Und ich bin in der Hinsicht wahrscheinlich ein bisschen eher auf der pessimistischeren Seite. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist, dass wir Luka früh sehen in der Serie. Beziehungsweise, wenn wir ihn dann tatsächlich spät sehen sollten, zu Spiel 4, zu Spiel 5, dann weiß ich nicht, ob das Kind dann nicht sogar schon in den Brunnen gefallen ist. Was dann vielleicht sogar die Entscheidung der Lakers, ob man ihn großartig zurückbringt, die ganzen Schreckgespenster mit. Also es ist ja eine Hamstring-Injury, die er hat, hinterer Oberschenkel, diese unterer Rücken, hinterer Oberschenkel, Wade, Achillessehne, diese Linie, die da runterfährt. Es gibt genug Evidenz, dass das nicht so wild zu, also nicht so hoch zu kochen ist, wie das oftmals gemacht wird, von wegen, dass dann das Risiko auf einen Achillessehnenriss riesig steigt oder so. Aber ich glaube schon, dass es ein gewisses Risiko birgt, einen angeschlagenen, nicht ganz fitten Luka, der durch irgendeine experimentelle Behandlung in Spanien da jetzt zurückgeforced wird. Ich weiß auch nicht, ob das im besten Interesse der Lakers ist, weil wenn man dann zu dem Zeitpunkt schon mit 0-3 oder mit 1-3 zurückliegen sollte, dann könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass man vielleicht aus Lakers Sicht sagt, hey, wir wollen unseren Superstar, der uns ja auch in den nächsten 2, 3, 4 Jahren tief in die Playoffs tragen soll, bei dem die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn wir jetzt ein fittes Team hätten, dass er uns in die Playoffs trägt, wahrscheinlich auch größer ist in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, weil eben, gut, OKC und die Spurs werden vermutlich nirgendwo hingehen, aber du hast die Möglichkeit, das Team um Luka rum vielleicht besser zu maximieren, als du es jetzt gerade noch mit einem Max LeBron James machen kannst und so weiter und so fort. Haben wir ja alles im Laufe der Saison besprochen. Ich weiß nicht, ob es im besten Interesse der Lakers ist, ihn jetzt hier angeschlagen zurückzuforcen. Und ich stimme dir voll zu, also bis es dann soweit ist. Ich habe ein bisschen an den Lineups rumgespielt. Ich finde es gar nicht so uninteressant. Die Lakers haben ohne Luka und Reeves auf dem Feld in etwas mehr als 1000 Possessions, also ohne Luka und Reeves, aber mit LeBron auf dem Feld, ein +11er Netrating. Also es ist nicht so, dass die LeBron als The Guy Lineups irgendwie komplett abstinken würden bislang in dieser Saison. Die Non-LeBron-Minuten, die werden halt sehr, 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 sehr kritisch. Da haben sie nämlich, also ohne alle drei auf dem Feld, in 600 Possessions hatten sie ein -19er Netrating. Generelles Fragezeichen, wo soll die Creation herkommen? Wo ist die wirkliche Gefahr gegen eine sehr, sehr gute Defense? Die Rockets hatten die 4. Defense in dieser Regular Season. Das sind wahrscheinlich so die großen Fragezeichen. Aber wenn es die Lakers schaffen, und das ist halt das einzige Szenario, wie es irgendwie zu einer kompetitiven Serie kommt, wie du auch gerade gesagt hast. Wenn es die Lakers schaffen, von diesen ersten beiden Heimspielen, sie haben immerhin den Heimvorteil, das darf man auch nicht außer Acht lassen, von diesen ersten beiden Heimspielen eins zu gewinnen und dann in Houston vielleicht im allerbesten Case sogar nochmal eins zu klauen und mit 2-2 zurück nach LA und dann kommt Luka zu Spiel 5 zurück oder wenigstens vielleicht mit einem 1-2 und dann kommt Luka zu Spiel 4 schon zurück. Das ist halt das Szenario, wie wir hier eine kompetitive Serie sehen.
Ja, Luka darf nicht zurückkommen für ein Do-or-Die-Game, für ein Elimination-Game. Alles, was kein Elimination-Game ist, ist halt noch in Ordnung. Also er darf nicht mit 1-3 oder 0-3 zurückkommen. 2-3 wäre noch in Ordnung, aber die Lakers sollten nicht zu sehr, zu weit zurückliegen, bevor Doncic zurückkommt. Dann lass uns doch vielleicht erst einmal darüber reden, wie das aussieht ohne Luka und dann, wie es aussieht mit Luka. Austin Reeves habe ich jetzt mal komplett ausgeklammert aus der Gleichung, weil ich da wirklich nicht von ausgehe, dass wir den sehen werden in Runde 1. In den beiden Duellen im März war Thompson der primäre Reeves-Defender und Eason der primäre Doncic-Defender. Das sind deine beiden besten Perimeter-Guys. und die werden jetzt neue Aufgaben bekommen. Jabari Smith war primär an LeBron dran, wobei man da sagen muss, das war ein anderer LeBron. Das war ein LeBron, der in der Ecke stand, der sehr viel Offball eingesetzt wurde, anders als er jetzt eingesetzt wird. Es würde mich schocken, wenn Jabari der primäre LeBron-Defender sein wird, einfach weil mehr Point-of-Attack-Defense gegen LeBron gefordert wird jetzt. Das heißt, einer dieser beiden, Thompson oder Eason, wird LeBron verteidigen. Ich gehe mal davon aus, dass es Tari Eason sein wird, einfach weil er bulliger und physisch stärker als ein Man Thompson ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Rockets switchen viel, gerade was ihre Non-Bigs angeht. Also da werden wir Possessions haben mit Eason, mit Thompson, mit KD, sicherlich auch mit Jabari Smith, mit Josh Okogie. Die Rockets wissen auch noch nicht, wer ihr fünfter Starter sein wird. Mein Ime Udoka da gestern auf der Pressekonferenz oder mit den Presseleuten nach dem Training glauben darf. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir Eason an LeBron sehen. Und dann wird sich halt alles auf LBJ konzentrieren am defensiven Ende. Sie haben das gegen Luca gezeigt in diesen beiden Games, dass sie bereit sind, sehr, sehr aggressiv zu spielen, gerade in diesen Çengün Ballscreens auch rauszuhatchen, rauszutrappen, zu blitzen. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das jetzt entsprechend gegen LeBron sehen werden, dass man halt wirklich sagt, okay, LeBron ist der Kopf der Schlange. Und wenn wir LeBron einigermaßen rausnehmen, dann können uns die Lakers halt gar nichts mehr anhaben. Oder ob man da eher ein bisschen konservativ verteidigt und dann halt Capella und Çengün im Drop hat, wenn LeBron darüber geht, ist sicherlich auch was, was funktionieren kann. Die Lakers müssen Schwächen in dieser Rockets-Defense finden und eine Schwäche ist Reed Shepard. Wir haben das in diesen beiden Games im März gesehen. Die Lakers haben sehr aggressives Matchup-Hunting gegen Reed Shepard betrieben, ihn immer wieder in Ball-Screens, in Off-Ball-Screens, in Post-Ups involviert. Die Rockets haben versucht, ein bisschen zu countern mit Show-and-Recover, mit Scram-Switches. Hat alles nicht so gut funktioniert. Hat halt nicht so gut funktioniert gegen einen Luca am Ball. Mhm. Das kann besser funktionieren gegen den Smart, gegen den Kennard, auch gegen den LeBron, wenn wir ehrlich sind. Der beste Counter ist wahrscheinlich, dass die Rockets einfach sagen, gut, dann spielt Shepard halt in dieser Serie nicht viel.
Das ist der Grund, warum ich mir denke, dass, wie du sagst, wahrscheinlich Eason starten wird. Also ich glaube, man wird aus Rockets Sicht versuchen, die Shepard und die LeBron-Minuten sich möglichst nicht überlappen zu lassen.
Ja, auf jeden Fall. Da gehe ich auch von aus. Ist trotzdem was, wo die Lakers versuchen müssen, bei jeder Gelegenheit Kapital auch draus zu schlagen, das nicht jetzt zu sehr erzwingen zu wollen oder zu sehr zu forcen. Aber wenn es geht, dann sollte man Shepard auf jeden Fall attackieren. Und dann ist organisierte Offense natürlich sehr, sehr wichtig für die Lakers. Viele, viele Spielzüge versuchen weitestgehend auf ISO-Ball zu verzichten. Damit spielst du dieser Rockets-Defense in die Karten. Die Rockets switchen viel. Die Rockets helfen sehr, sehr viel zur Mitte rein. Das haben wir in diesen Duellen auch gesehen. Und dann gilt es, dass die freien Dreier reingemacht werden, dass Closeouts attackiert werden und dass du irgendwie die Minuten ohne LeBron James überlebst, bis Luka Doncic dann hoffentlich zurückkehrt. Und wenn Doncic dann erstmal wieder da ist, dann ändert das natürlich alles. Erstmal die Matchup-Kettenreaktion, dass du dann Eason wieder an Doncic hast oder Okogie und entsprechend dann auch LeBron von wieder eventuell von Jabari verteidigt wird oder von jemandem wie Thompson oder von jemandem wie KD. Das heißt, dass Luka dann zurückkommt, hilft nicht nur den Lakers, weil Luka wieder da ist, sondern auch, weil LeBron dann nicht mehr vom besten Rockets Perimeter Defender verteidigt wird. Und Luka kannst du halt nicht stoppen. Ich hab's schon gesagt gehabt, die Rockets haben gerade in diesem zweiten Spiel, wo Çengün wieder da war, halt weitestgehend geblitzt und gedoppelt und getrappt und gehatcht. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil Çengün erstens nicht der Defender ist, der da dann die Passwege zumacht und Doncic wirklich unter Druck setzen kann. Und zweitens Luka halt so oder so viel zu gut ist und dann die Plays machen kann zu Ayton im Short Roll, der Ball dann läuft und die Lakers aus diesen Überzahlsituationen bekommen haben, was sie wollten. Es gibt dann auch nicht so richtig Alternative. Du kannst mit Çengün dann gegen Luka nicht im Drop verteidigen. Du kannst nicht rausswitchen. Also wenn Luka relativ bald wieder zurückkommt, relativ gut wieder zurückkommt, dann sind das schon sehr, sehr schlechte Nachrichten für die Rockets Defense. Ist halt, wie gesagt, die große Frage, inwiefern das dann entsprechend der Fall sein wird. Das sind jetzt so meine Gedanken vielleicht zur Lakers Offense gegen die Rockets Defense. Wir können dann auch gerne gleich kurz auf die andere Seite noch gucken.
Ja, lass uns das gerne machen. Würde ich jetzt auch, also ich habe tatsächlich keine Gedanken mehr. Ich schaue gerade hier auf meine, ich habe hier richtig schön händisch mir Notizen gemacht zu allen Serien. Ich weiß gar nicht warum. Ich war irgendwie, ich hatte Bock auf handschriftliche Notizen in der Vorbereitung auf diese Folge. Ich glaube, bei allen Fragezeichen, das ist, glaube ich, eher so ein Bigger Picture Ding jetzt, was die Serie betrifft. Wir haben ja in unserer letzten Folge auch schon drüber geredet, dass das für die Lakers wahrscheinlich noch das beste Matchup ist in ihrer aktuellen Situation. Also ich glaube, wäre es ja, gegen Minnesota safe gegangen oder wäre es im Worst Case sogar gegen Denver gegangen in der ersten Runde, dann hätten wir uns hier deutlich schneller auch noch einigen können, dass man da wahrscheinlich kein Land sehen wird, selbst wenn Luka nur 3 Spiele verpasst. Die Rockets sind der einzige Gegner, wo man irgendwie noch einen Weg sieht, wie das funktionieren kann. Und das liegt halt daran, dass die Rockets alles andere als über allen Zweifel erhaben sind. Sie haben jetzt eine sehr gute Phase gehabt gegen Ende der Saison. Sie sind auch, glaube ich, da habe ich das Gefühl, auf die ganze Saison gesehen, ein Tick unterschätzt. Also sie hatten über die gesamte Regular Season die 7. Offense, die 4. Defense und dementsprechend dann das 5. Net Rating. Man kann also vielleicht sogar den Case machen, dass selbst wenn beide Teams fit wären, waren die Rockets das bessere Team. Die Lakers haben halt ihr Net Rating krass überperformt. Ich würde diesen Case vermutlich nicht machen. Also wären jetzt hier alle fit, würde ich vermutlich auf die Lakers tippen. Aber ich habe das Gefühl, die Rockets werden so einen kleinen Tick zumindest unterschätzt von einigen. Aber es lässt sich auch nicht wegreden, dass die Vibes in diesem Team alles andere als geil waren in den letzten Monaten. Dass viele der offensiven Fragezeichen, die wir auch in den letztjährigen Playoffs gesehen haben, weiterhin Bestand haben, weil man eben diesen klassischen Point Guard Perimeter Creator nicht so wirklich hat. Der Sprung von Amen Thompson, auch hier, ich glaube, Amen Thompsons Saison wird weitestgehend unterschätzt, aber dieser große Sprung als Perimeter Creator, der ist halt ausgeblieben. Also
ja, also seit dem All-Star Break halt nicht. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, dass er seit dem All-Star Break wahnsinnig explodiert ist, vor allem als Perimeter Creator, aber jetzt auf die gesamte Saison gesehen, hätte man sich da wahrscheinlich mehr erwartet. Aber jetzt zum Ende hin sah das schon sehr vielversprechend aus, was vermutlich auch der Hauptgrund ist, warum die Rockets jetzt so gut spielen seit dem All-Star-Break.
Ich glaube, es wird schon Mittel und Wege geben, wie man in einem guten, also es braucht halt wirklich ein LeBron-Monster-Game plus, das haben wir auch neulich schon mal gesagt, plus irgendwie ein oder zwei Rollenspieler, Creator, geile Performances, plus, dass die Rollenspieler ihre Dreier treffen. Und dann gibt's da irgendwie einen Weg. Aber es muss halt wirklich einiges zusammenlaufen. Und das kann gerne jetzt die Überleitung sein ans andere Ende des Feldes. Auch wenn Steven Adams nicht mehr in der Gleichung ist, die Rockets sind natürlich immer noch ein Team, was wahnsinnig viel über Offensiv-Rebounding kommt. Die Lakers waren ein Top-10 Defensiv-Rebounding-Team in der Regular Season. Aber in den Line, also mit einer, sie haben eine gegnerische Offensiv-Rebounding-Quote von 28% zugelassen. Das war Platz 9. In den Lineups ohne Luka und AR, und das ist, glaube ich, ein unterschätzter Grund, warum Luka extrem fehlen wird. Und auch Reeves ist ein relativ guter Rebounder für seine Größe und seine Position. Da geht es dann runter auf oder hoch auf 30,6%, was sich jetzt nicht so super viel anhört, aber das wäre halt Platz 26. Also ohne Luka und Reeves sind die Lakers eines der schlechtesten Rebounding-Teams am defensiven Ende. Und da befürchte ich, dass die Rockets ganz schön biesten können, das Possession-Game gewinnen, weil sie auch vermutlich, also weil die Lakers mit ihrem aktuellen Personal vermutlich auch A, natürlich, wenn du Luka und Reeves nicht hast, tut dir das weh in Sachen eigene Turnover minimieren. Das Personal ist auch nicht prädestiniert dafür, gegnerische Turnover wahnsinnig zu forcieren. Also ich denke, die Rockets werden der große, große Favorit sein, was das Possession-Game angeht. Und das gibt dir halt automatisch ein bisschen höheren Floor für deine Offense. Weswegen es dann vielleicht auch mal egal sein kann, wenn du 5 Possessions am Stück, wenn die Dinger nicht reinfallen oder wenn KD vielleicht keinen perfekten Tag hat oder so. Ja, das war so ein bisschen der Gedanke. Was denkst du in Richtung Matchups gedacht? Also ich glaube, wir werden Ayton an Şengün sehen, relativ klassisch. Da kann ich mir kaum was anderes vorstellen. Glaubst du, Smart wird KD verteidigen?
Das ist die große Frage. Wir haben jeden gesehen an KD in diesen Spielen. Wir haben Luka gesehen, wir haben Reeves gesehen, wir haben LeBron teilweise gesehen, wir haben Kennard Possessions, Rui Hachimura Possessions. Es ist schwierig. Die Lakers haben keinen Defender, wo ich sage, okay, da fühle ich mich wohl, den an Kevin Durant zu stellen. am ehesten noch Smart, der aber A zu klein ist und den du B, und auch das hatte ich in dem Video gesagt, eigentlich eher in der Team- und Help-Defender-Rolle haben möchtest. Ich glaube, es wird auf Smart hinauslaufen. Ich glaube aber, entscheidender wird sein, welche Coverage man wählt. Und wenn die beiden Games im März ein Indikator sind für das, was jetzt kommt, dann wird Kevin Durant wahnsinnig, wahnsinnig aggressiv angegangen und immer wieder gedoppelt. Und das nicht nur in Ballscreens, sondern wenn er oben am Perimeter dribbelt und meinetwegen eine ISO möchte, dann kommt der zweite Defender. Wenn er im Post agiert, am Elbow agiert, kommt der zweite Defender. Und ich glaube, nur so haben die Lakers eine Chance. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist Smart oder Hachimura an KD stellen und ihn im 1 gegen 1 arbeiten zu lassen, klassisch im Pick and Roll, im Drop zu verteidigen, was auch immer. Ich gehe KD wahnsinnig aggressiv an. Er ist der Kopf der Schlange. Versuche Turnover zu forcen, versuche, dass Amen Thompson die Versuche nimmt, dass ein Tyrese die Versuche nimmt, selbst dass ein Shangun die Versuche nimmt oder ein Dorian Finney-Smith oder wer auch immer, nur nicht Kevin Durant. Ich lebe mit einem freien Dorian Finney-Smith-Dreier nach dem anderen, als dass ich möchte, dass KD die meisten Versuche aus dem Feld für diese Rockets nimmt. Und ich glaube, das ist der einzige Weg für die Lakers-Defense, dann entsprechend Turnover zu forcieren, das Spiel schnell zu machen, Missed Shots zu forcen und dann das Spiel schnell zu machen und den Rockets komplett ihren Groove zu nehmen. Das wäre mein Plan und ich denke, das ist der Plan. Wir haben in diesem zweiten Game einige Possessions gesehen, wo Ayton schlichtweg geswitcht hat und dann KD im 1 gegen 1 verteidigt hat. Hätte vielleicht mit 2021er Prime die Andre Ayton funktioniert, klappt heute nicht mehr. KD hat in jeder dieser Possessions gescored. Würde ich nicht machen. Sicherlich sagen wir auch immer irgendwie, Unberechenbarkeit ist der Schlüssel, Abwechslung ist der Schlüssel, verschiedene Coverages zeigen und das gilt auch hier. Du kannst jetzt auch nicht jedes Mal blind doppeln, weil irgendwann hat selbst ein Kevin Durant, was jetzt crazy disrespectful klingt, aber selbst jemand mit den Passing Skills eines Kevin Durants, das dann raus, verschiedene Coverages ihm zu zeigen, verschiedene Matchups ihm zu zeigen, aber vorrangig würde ich ihn super aggressiv rangehen und allen anderen Spielern Platz lassen und dann darauf setzen, dass die Rockets nicht Kapital schlagen können, aus diesen Überzahlsituationen nicht Kapital daraus schlagen können, dass sie freie Würfe bekommen, wenn der Ball läuft. Das wäre meine Bet, wenn ich die Lakers Defense bin, wenn ich JJ Redick bin. Das wäre mein Plan. So würde ich es machen. Und das hat funktioniert in diesen beiden Games. Ansonsten Lakers sehr, sehr switch-heavy unterwegs gewesen, viel Help-Defense gespielt. Ich bin gespannt, was für ein Faktor Zone-Defense spielt. Haben wir jetzt gar nicht gesehen in diesen Games, aber die Lakers haben Erfolg gehabt mit Zone in der zweiten Saisonhälfte. Die Rockets haben in der Vergangenheit Erfolg gehabt mit ihrer Zone. Gerade auch gegen die Warriors letztes Jahr in der ersten Runde. Ich bin sehr gespannt, was für eine Rolle Zone-Defense spielen wird. Ansonsten glaube ich, der große Schlüssel für LA wird es auch einfach sein, die Spiele knapp zu halten, weil nur dann hast du eine Chance. Wir müssen jetzt hier nicht sagen und unrealistisch sagen, dass die Lakers für irgendwelche Blowout-Siege einfahren werden. Wenn die Lakers einen Sieg einfahren werden, dann wird es ein knapper Sieg sein. Die Rockets sind kein gutes Crunch-Time-Team. Die Lakers ohne Luka und AR wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn die Lakers es irgendwie schaffen, die Spiele knapp zu halten und es ein One-Possession-Game zu halten, Two-Possession-Game in den letzten 2, 3, 4 Minuten, dann kann dir auch LeBron mit seiner Erfahrung so ein Spiel gewinnen und dann haben die Rockets in der Saison auch gezeigt, dass sie einbrechen und dass dann nicht mehr viel geht und dass die offensive Rollenverteilung, Hierarchie nicht geklärt ist. Aber die Spiele knapp halten, eklig machen, das Possession-Game gewinnen, das Rebounding-Duell gewinnen, das Hustle-Duell gewinnen, das sind die ganz, ganz großen Schlüssel, auf die es ankommen wird für die Lakers. Und dass halt KD nicht 35 bis 40 droppen darf, weil dann hast du halt gar keine Chance.
Ja, das wäre es, glaube ich, auch von meiner Seite gewesen. Ich glaube, wir können jetzt ja auch nicht eine Dreiviertelstunde nur über diese Serie sprechen. Eier auf den Tisch. Mein Tipp, Rockets Lakers 4-1, Houston setzt sich durch.
Absolut fair. Das ist mein Tipp, wenn wir Luka nicht sehen. Mein Tipp, wenn wir Luka sehen, lautet Lakers in 7. Werf mir gerne Fanbrille vor, delusional. Ich sehe es schon kommen, die Kommentare. Aber erstens mal habe ich keine Wahl. Und zweitens mal glaube ich daran, dass wir Luca sehen. Ich glaube daran, dass die Rockets nicht so gut sind, wie sie es jetzt auch gegen viele schlechte Teams in der Schlussphase waren. Also vor anderthalb Monaten haben wir ganz, ganz anders über die Rockets geredet und sie sahen nicht gut aus in diesen beiden Games gegen die Lakers. Ich glaube auch nicht so wirklich an Udoka als krassen Playoff-Coach, da traue ich Redick mehr zu. Und wie gesagt, ich denke, dass Luca zurückkommen wird und gut zurückkommen wird, während die Serie noch offen ist. Und dann gehst du in ein siebtes Spiel. Das siebte Spiel ist in LA, auch das ist ein Faktor. Und deswegen glaube ich, dass die Lakers diese Serie in sieben gewinnen, wenn Luca mindestens drei Spiele macht. Wenn das nicht der Fall ist, dann lautet mein Tipp Rockets in fünf. Aber obviously logge ich nur einen ein und das ist mein Lakers in sieben Tipp.
Alright, dann haben wir da direkt eine schöne, dicke, fette Diskrepanz in dieser ersten Serie, die wir besprechen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag geht's los mit dieser Serie. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt drauf sein. Und bevor wir zu den anderen Serien kommen, Sonntag ist ein gutes Stichwort. Ganz kurz der Hinweis. Holy hat Geburtstag, der fünfte Birthday. Und da bringt Holy was ziemlich krasses Neues auf den Markt. Wir beide haben das Privileg und das Glück, es schon mal ausgetestet haben zu dürfen. Wir sind beide Fans. Wir wollen das hier jetzt noch gar nicht so in aller Ausführlichkeit anteasern. Aber die Kampagne startet am Sonntag. Und deswegen, weil wenn Holy solche großen Dinger rausbringt, heißt es eben auch oftmals schnell sein, sonst kriegt ihr nämlich keins mehr. Die Holy Syrup Bottle. Ab Sonntag 12 Uhr wird das Ding verfügbar sein. Ihr habt das vielleicht hier und da auch schon auf Instagram und Co. gesehen. Das ist eine, wie ich finde, ziemlich schicke und geschickte Flasche, bei der man ein kleines Sirupfläschchen oben einspannen kann, wenn man so will. Dann gibt es in der Flasche einen Regler, Stufen 1 bis 5, und ihr könnt quasi bestimmen, wie stark soll der Geschmack sein. Wir haben es gerade eben auch schon besprochen. Du bist ein Stufe, was hast du gesagt, Stufe 3 bis 4? Ich bin bislang noch ein Stufe 1 Verfechter. Es gibt aber eben auch, wie gesagt, Stufe 5, wo ihr euch die Geschmacksknospen, wenn ihr Bock drauf habt, komplett wegballern könnt. Das ist ein ziemlich geiles Teil, und wie man das kennt von Holy, da ist kein Zucker drin, da ist kein Bullshit drin. Das ist eine sehr, sehr coole Alternative zu herkömmlichen Softdrinks und wie gesagt, diese Customization, dass ihr selber entscheiden könnt, was euren Geschmack trifft, ähnlich wie bei den Pulvern ja auch, wo man entscheiden kann, nehme ich einen ganzen Scoop, nehme ich nicht einen ganzen Scoop. Das ist eine ziemlich feine Sache. Du darfst gerne auch gleich noch deine Eindrücke schildern. Aber wie gesagt, jetzt schon mal der Hinweis. Wir verlinken euch Holy einfach mal in der Folgenbeschreibung. Seit langem treuer Partner dieses Podcasts. Mit unserem Code DS bekommt ihr 10% Rabatt auf alles und eben auch auf die Softdrink-Revolution, die neue Stufe der Softdrink-Revolution. Habt uns da gerne im Hinterkopf, unseren Link, unseren Code. Wie gesagt, Sonntag 12 Uhr könnt ihr euch das neue Teil sichern.
Genau, wir erzählen euch dann ein wenig ausführlicher darüber, wenn das Ganze an den Start gekommen ist. Denkt gerne an uns und beeilt euch am Sonntag um 12. So, ich habe entschieden, mit welcher Serie wir anfangen. Du darfst gerne entscheiden, mit welcher Serie wir weitermachen. Wollen wir mit deinen Hawks weitermachen oder schwebt dir eine andere Serie vor?
Das wäre jetzt auch meine Idee gewesen, genau. Jetzt haben wir dein Lieblingsteam abgehakt, jetzt hacken wir mein Lieblingsteam ab. Und ich glaube, aus dem Bauch raus würde ich sagen, das ist die Serie, über die wir wahrscheinlich am zweitmeisten sprechen. Erstens, weil es meine Hawks sind. Zweitens, weil ich die Serie auch einfach aus neutraler Perspektive für wahnsinnig interessant erachte. Ich habe jetzt an vielen Stellen schon gehört, wenn wir über Upset-Potenzial reden, was es auf dem Papier sicherlich wäre, die Knicks auf Platz 3, die Hawks auf Platz 6. Es gibt Leute, die da großes Upset-Potenzial schnüffeln. Die Hawks sind in den letzten ein, zwei Saisonmonaten wahnsinnig gut drauf gewesen. Das ist der Grund, warum sie hier jetzt noch auf Platz 6 gerollt sind. Das ist der Grund, warum man sie wahrscheinlich etwas höher einstufen muss, als es die Zahlen auf die gesamte Saison gesehen sagen. Ich war im Airball-Podcast zu Gast gestern und habe auch die Preview für diese Serie bereits aufgenommen. Es gab ein Regular-Season-Matchup am 6. April, wo bis auf Jock Landale, der sicherlich nicht unwichtig wird als Backup-Center bei den Hawks gegen ein großes physisches Knicks-Team, der jetzt aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, personell gesehen. Ansonsten waren alle am Start. Das hat uns, glaube ich, schon einige Aufschlüsse gegeben, zu denen ich gleich gerne auch kommen möchte. Ich würde dir jetzt einmal das hier mit auf den Weg geben. Wir haben im Laufe der letzten Wochen, unter anderem eben auch live und in Farbe in Atlanta gemeinsam, über die viel zitierte Starting Lineup der Hawks gesprochen, die neue. CJ McCollum, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Jalen Johnson, Onyeka, Okongwu, diese fünf Männer haben zusammen ein Netrating von plus 21,4. Eine der besten Lineups im Basketball. Und der Kontrast dazu, und das ist ja so ein bisschen sneaky unterm Radar schon seit ein paar Jahren so, Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart, Karl-Anthony Towns. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das die Starting-Lineup ist, die wir weiterhin auch in diesen Playoffs sehen werden, zumindest am Anfang. Haben ein Netrating von plus 1,5, was du dir mit deiner Starting-Lineup und deinen vermeintlichen Stars gerne deutlich besser wünschen würdest. Und ich glaube, das kann ein Weg sein, wo die Hawks ansetzen können. Von Beginn an in Spielen mit dieser so guten in letzter Zeit Starting-Lineup versuchen die Knicks so ein bisschen zu überrollen am Anfang. Wir werden gleich noch ins Detail gehen. Transition ist ein wichtiges Stichwort. Point of Attack ist ein wichtiges Stichwort auf beiden Seiten. Aber ich glaube, das könnte ein Weg sein, wie man dem Favorit, und ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen, die Knicks sind favorisiert, sie sollten auch favorisiert sein. Das ist, glaube ich, ein Weg, wie man den Knicks am Anfang von Spielen gerade wehtun kann. Was sind deine ersten allgemeinen Gedanken zu dieser Serie, zu diesem Matchup?
Ich freue mich sehr auf diese Serie. Das letzte Mal haben wir diese beiden Teams in 2021 gegeneinander spielen sehen in den Playoffs. Damals natürlich noch mit Trae Young, der sich dann nicht viele Freunde gemacht hat im Madison Square Garden. Das wird natürlich jetzt entsprechend anders sein. Die Teams haben sehr kompetitiv gegeneinander gespielt in der Regular Season dreimal. Das waren richtig coole, spannende Spiele. Und ich sehe keinen Grund, warum wir nicht mehrere spannende Spiele auch in dieser Serie gegeneinander sehen sollten. Die Knicks sind sicherlich das favorisierte und bessere Team. Ich glaube, dass die Knicks besser sind, als sie es letztes Jahr waren in den Playoffs. Ich glaube, dass man defensiv besser ist. Ich traue der Offense deutlich mehr zu als letzte Saison noch unter Tom Thibodeau. Und ich weiß nicht, wie real das ist, was wir von den Hawks gesehen haben seit der Trade Deadline. Sie haben viele, viele schlechte Teams geschlagen, viele, viele Tanking-Teams geschlagen. Sie haben natürlich auch hier und da das ein oder andere gute Team geschlagen. Aber in meiner Wahrnehmung haben sie sehr davon profitiert, dass gefühlt die Hälfte der Liga nicht mehr versucht hat zu gewinnen seit Februar und die Atlanta Hawks halt unbedingt gewinnen wollten seit Anfang Februar. Ich weiß nicht, wie sich das in die Playoffs übertragen lässt mit diesem Team, was nicht wirklich wahnsinnig eingespielt ist, so zusammen jetzt im Vergleich zu dem Team, was seit Jahren so besteht, wie New York Knicks, wo es eventuell auch so ein bisschen an Star Power fehlt. So, auch darüber reden wir immer wieder in den Playoffs. Playoff-Spiele, knappe Playoff-Spiele werden von Superstars gewonnen. Und da haben natürlich die Knicks einfach mit Jalen Brunson deutlich mehr zu bieten, bei aller Liebe zu Jalen Johnson, zu jemandem wie Nickeil Alexander Walker, der natürlich gigantische Sprünge gemacht hat. Ich weiß nicht, womit möchtest du anfangen? Jetzt sind wir vielleicht von den Matchups her, wollen wir über Jalen Johnson reden, was sich die Knicks vielleicht gegen ihn einfallen lassen könnten. Mhm. Was ist so das, womit du anfangen möchtest? Leite du uns hier gerne ein bisschen durch bei der Serie, wo du natürlich auch deutlich mehr zu sagen hast als ich.
Also Jalen Johnson ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Personalie. Du hast gerade generell die Star Power angesprochen, trotz seiner genialen Regular Season. Und ich denke, wir werden morgen unsere Supporter-Folge aufnehmen und unsere All-NBA-Teams und Awards-Picks verkünden. Ich denke, Spoiler, ich habe ihn mit drin, aber ich denke, er hat zumindest mal einen sehr, sehr guten Case von All-NBA. Ist vielleicht jetzt kein Lock, aber er hat einen sehr guten All-NBA-Case. Trotzdem ist er natürlich in Sachen Star-Power nicht auf dem Level von einem Jalen Brunson. Und ich glaube, da könnte halt auch die Erfahrung mit reinspielen. So, es sind Johnsons erste Playoffs in so einer Rolle. Es sind Daniels erste Playoffs in so einer Rolle. Es sind Okongwus erste Playoffs als Starting Center. Alexander Walker hatte diesen Run mit den Timberwolves letztes Jahr, wo er auch echt gut performt hat. Aber es sind trotzdem in einer so großen Rolle, sind es seine ersten Playoffs. CJ McCollum hat seit geführt 15 Jahren keinen relevanten Ball mehr gespielt. Auch wenn da natürlich zumindest die Erfahrung da ist. Ich könnte mir vorstellen, so dieses klassische When the lights are brightest. Und dann startest du auch noch mit zwei Spielen im Madison Square Garden rein. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da die Nerven vielleicht auch mal flattern. Thema Matchups. In diesem Duell am 6.4. haben wir Folgendes gesehen und ich würde sehr davon ausgehen, dass die Knicks das erneut so versuchen werden. Das wird die große Serie des Bigs auf Flügel abstellen, glaube ich. Also ich glaube, Karl-Anthony Towns wird auf Dyson Daniels geparkt werden. Da ist dann die große Frage. Daniels ist ein guter Cutter, guter Finisher, guter Playmaker in Sachen Closeouts attackieren und so weiter. Ich glaube, das wird ein großer Faktor sein, inwiefern er das bestrafen kann. Er wird es, Spoiler Alert, nicht durch Dreier-Shooting bestrafen können. Also ich rechne nicht damit, dass seine 18,8% Dreierquote in der Regular Season plötzlich in die 30er hochschießen. Aber vielleicht kann er es auf andere Wege bestrafen. Ich denke, wir werden OG Anunoby an Onyeka Okongwu sehen, um dann auch viele Ballscreen-Actions switchen zu können. Und ich denke, wir werden Josh Hart erstmal primär an Jalen Johnson sehen. Einfach weil er ein guter Verteidiger generell ist, weil er die Bulligkeit und die Masse mitbringt. Und ich denke, weil die Knicks auch versuchen werden, relativ viel zu switchen. Außer natürlich, man wird Jalen Brunson versuchen, dann weitestgehend rauszuhalten. Ich traue Jalen Brunson zu, dass er entweder gegen Alexander Walker oder gegen CJ McCollum Offball einen ganz guten Job machen kann, dass er vielleicht dann versucht wird, wenn diese dann Onball agieren, dass man dann vielleicht versuchen wird, da wegzuswitchen. Ich würde vermuten, dass man erstmal mit Bridges gegen McCollum geht, einfach weil der ja dann doch nochmal ein bisschen mehr Onball-Fähigkeiten hat als Nikhil und auch mehr Verantwortung wahrscheinlich haben wird. Das ist das, womit ich rechne und dann wird man viel versuchen zu switchen. Und das ist aber natürlich für die Hawks, also die Hawks-Offense in den letzten Wochen, ein, zwei Monaten mit diesem neuen Personal, mit McCollum, mit Alexander Walker, die kommt halt wahnsinnig viel über Inverted Pick and Rolls, Small, Small Pick and Rolls. Einfach diese generelle Gefahr, dass du mehrere Ballhändler hast zu jeder Zeit, die den Ball auf den Boden setzen können, die penetrieren können, die kreieren können. Dass einfach mehrere Gefahrenherde überall sind. Und das ist gegen ein Knicks-Team, bei dem du sowohl Jalen Brunson als auch Karl-Anthony Towns natürlich jagen kannst am Perimeter, ist das schon, glaube ich, keine so schlechte Ausgangslage, dass die Hawks, auch wenn auf dem Papier sicherlich die Star-Power fehlt und irgendwo auch ein bisschen die Creation fehlt, ich glaube, das Matchup ist so geschickt, wie es nur irgendwie sein kann für die Hawks, da trotzdem, obwohl die Knicks natürlich mit OG, mit Hart, mit Bridges starke Verteidiger in ihren Reihen haben, ich könnte mir schon vorstellen, dass es den Hawks gelingen wird, selbst im Halbfeld den Knicks weh zu tun. Und dann müssen wir ganz klar, also die Hawks kommen sehr viel über die Transition. Sie sind, ich möchte euch jetzt nicht mit den genauen Zahlen langweiligen, aber sie sind sowohl was die Frequenz angeht, als auch was die Effizienz angeht, eins der besten Transition-Teams der gesamten Liga. Jalen Johnson ist ein Spieler, der da natürlich eine große Rolle hat, der auch viel von seiner eigenen Scoring-Last über die Transition macht. Die Knicks sind, was die gegnerische Transition-Frequency angeht, also was die Fähigkeit angeht, Transition zu verhindern, sind sie das viertbeste Team, was viel mit ihrer, weil sie sehr gut rebounden, weil sie, also offensiv rebounden, weil sie Turnover minimieren, vor allem in den Brunson-Lineups. Sie sind aber, wenn es dann in die Transition kommt, das Team, das die sechsthöchste gegnerische Effizienz zulässt in Transition. Also ich glaube, das wird ein ganz, ganz großer Schlüsselfaktor sein. Wie sehr schaffen es die Hawks, in Transition zu kommen und dort dann zu biesten? Beziehungsweise andere Seite der Medaille, wie sehr schaffen es die Knicks zu verhindern, dass die Hawks in Transition kommen? Weil im Halbfeld, ich habe gerade gesagt, wie das funktionieren kann, wie man da wehtun kann. Aber ich glaube, im Halbfeld wird es trotzdem schwierig für die Hawks, da am laufenden Band wirklich hochprozentige Looks zu generieren. Jalen Johnson als erste Option, wie effizient kann er sein als primärer Creator? Da habe ich schon große Fragezeichen. Und deswegen wird, glaube ich, Transition ein ganz wichtiger Punkt sein in dieser Serie.
Ja, da stimme ich dir absolut zu, wo man natürlich auch sagen muss, dass gerade in den Playoffs das Spiel langsamer wird, das Halbfeld-Basketball wichtiger wird, dass Transition-Basketball eher unwichtiger wird. Und das könnte etwas sein, was den Knicks im Gegensatz zu den Hawks in die Karten spielt. Eine der großen Fragen, die ich habe, ist, wer verteidigt Karl-Anthony Towns und wie verteidigen sie Karl-Anthony Towns? Jalen Brunson ist der wichtigste und beste offensive Spieler dieses Teams. Er ist der Kopf der Schlange. Aber die Knicks Offense ist nur dann und immer dann unstoppable, wenn Karl Anthony Towns seinen besten Basketball spielt und viel von dem, was sie machen, machen sie nur deswegen so gut, weil es Karl Anthony Towns gibt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, dein klassischer Big Man, in dem Fall Okongwu, verteidigt Karl Anthony Towns. Wir wissen alle, dass die Knicks dann offensiv am besten sind, wenn Karl Anthony Towns von dem klassischen Center des Gegners verteidigt wird. Dann kann man im Pick and Roll mit Pick and Pops, mit Switching Defense, die ja dann basically schon rausfällt, einfach da mehr Damage machen am offensiven Ende und den Gegner vor unlösbare Probleme stellen mit diesem Pick and Roll, was die Knicks jetzt auch wieder mehr laufen unter ihrem neuen Head Coach. Die zweite Möglichkeit ist es, du stellst einen Wing, einen großen Wing an Karl Anthony Towns, kannst besser switchen, hast nicht diesen langsameren, unbeweglicheren Big dann oben an Karl Anthony Towns dran, sondern hast ihn dann vielleicht eher in einer Weakside-Lowman-Position, also versteckst ihn an irgendeinem Non-Shooting Wing, von dem er dann weghelfen kann. Und das ist etwas, was die Hawks durchaus machen können. Also es gibt die Möglichkeit, Jalen Johnson an Karl Anthony Towns ranzustellen, Okongwu meinetwegen an Hart zu verstecken.
Ja.
Beziehungsweise das heißt zu verstecken, aber Okongwu an Hart zu stellen, der dann immer wieder weghilft von Josh Hart, was wir in der Vergangenheit auch schon Teams haben machen sehen, die Thunder beispielsweise mit Hartenstein oder auch andere Teams sehr erfolgreich. Du kannst die Ballscreens dann in irgendeiner Art und Weise switchen, wenn du jetzt meinetwegen Alexander Walker an Brunson stellst oder Dyson Daniels an Brunson stellst und Johnson an Towns, kannst du diese Ballscreens mal eher switchen, du kannst die Knicks Offense eher zum Stagnieren bringen, kannst vielleicht dafür sorgen, dass sie weggehen von ihrem Two-Man-Game und dann hast du halt immer wieder Okongwu, der zum Mitte reinhelfen kann, den Korb beschützen kann und von Josh Hart weghilft. Ich denke, wir werden einen Mix sehen aus beidem, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Hawks eher dann dazu neigen, diesen Plan Wing an Towns ranzustellen, in die Tat umsetzen wollen. Und das ist für mich eine der ganz, ganz großen Fragezeichen. Weil wenn Towns pro Abend 30 droppt und in Szene gesetzt wird, dann schlägst du halt die Knicks nicht. Das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass wenn du möchtest, dass die Knicks strugglen, dann muss Towns strugglen. Und das wird eine der ganz, ganz großen Aufgaben sein, dieses Atlanta Hawks Teams, dieser Hawks Defense. Und das ist für mich wahrscheinlich die größte Sache, auf die ich gucken werde in dieser Serie.
Absolut. Und ich stimme dir zu. Ich glaube auch, es wird drauf rauslaufen, dass Plan A erstmal sein wird. Ich würde sogar Daniels an Towns nicht ausschließen. Also Daniels an Towns und Alexander Walker an Brunson, sodass du dann halt diese Pick and Rolls einfach wirklich 1-1 switchen kannst. Ich würde aber auch, wie du gesagt hast, zu Johnson an Towns tendieren und dann, weil Brunson kann Johnson schon jagen. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Also Jalen Johnson hat defensiv absolut keine gute Saison gespielt. Ich glaube, viel davon hat damit zu tun, dass er nicht so ganz locked in ist und vielleicht auch nicht so wirklich Bock hat, aber Jalen Johnson ist ein deutlich schlechterer Verteidiger, als es seine physischen Voraussetzungen eigentlich hergeben würden, insbesondere auch on-ball. Aber da hast du halt mit Daniels und Nor, erstens vor allem Daniels, aber auch Alexander Walker, zwei der besten Brunson-Verteidiger, die du dir wünschen kannst und halt auch zwei überragende Screen-Navigatoren, überragende Verteidiger in verschiedenen Rollen. Also ich glaube, der Plan A wird sein, Johnson an Cat versuchen, Switches dann vielleicht auch eher zu vermeiden. Aber generell wird man, glaube ich, viel auch Switching sehen von den Hawks. Haben wir in den letzten Wochen sehr viel gesehen. Und da dann halt wirklich versuchen und Okongwu an Hart. Also damit rechne ich fest, so wie du es gerade gesagt hast. Wir haben das die letzten Jahre in den Playoffs gesehen. Da wird die große Frage sein, kann Hart das bestrafen? Er schießt Career-High 41% in dieser Saison von jenseits der Dreierlinie. Wenn er das bestrafen kann, was er zum Beispiel auch letztes Jahr in den Playoffs ganz gut geschafft hat, gegen die Celtics zum Beispiel, dann kann das schon auch schnell Adjustments erzwingen. Da bin ich dann auch gespannt. Ich bin nicht so der allerüberzeugteste von Quinn Snyder als Playoff-Coach. Bin gespannt, inwiefern man da dann die Adjustments findet. Also ja, gebe ich dir voll recht. Das wird ein großer Faktor sein. Noch ganz kurz zwei Gedanken, bevor wir dann gerne auch zu den Tipps und dann zu den weiteren Serien kommen. Ich glaube, inwiefern die Hawks ihre Dreier treffen, wird sehr, sehr entscheidend sein. Die Knicks lassen, das ist Teil ihres Schemes, sie beschützen den Ring. Sie lassen die zweithöchste gegnerische Dreierfrequenz zu. Die Hawks waren das Team mit der viertbesten Dreierquote. Wenn sie es schaffen, dieses Scheme der Knicks und diesen Ansatz der Knicks zu bestrafen, dann kann das auch schnell mal haarige Spiele geben, in denen die Hawks die Knicks auch irgendwie aus der Halle schießen. Wichtige Personale, glaube ich. Zweiter Gedanke, Mitchell Robinson. Die Hawks sind statistisch kein schlechtes Rebounding-Team, aber sie sind halt ziemlich klein. Okongwu ist 6'9". Gut, du hast Jock Landale von der Bank als Backup-Center, der ein bisschen Größe mitbringt, aber jetzt auch nicht der stabilste Mensch ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Momente gibt mit den Lineups, mit Robinson auf der 5, vielleicht Cat auf der 4, der ja einer der besten Rebounder der Liga ist. Und ich glaube, ist er zweiter Rebounds per Game hinter Jokic gewesen jetzt in der Regular Season, meine ich. Das gibt, glaube ich, auch Lineups, in denen die Knicks diese klassischen 6 Minuten Robinson, in denen er das Momentum dann komplett rumschwingt, könnte ich mir vorstellen, dass es dazu kommt. Und ich glaube, es wird eine Serie werden, in der die Tiefe der Kader, dritter Gedanke, auch entscheidend werden kann. Die Knicks sind nicht das allertiefste Team. Das ist weiterhin einer meiner größeren Kritikpunkte, die ich an diesem Roster habe. Aber du hast halt wenigstens McBride oder Shamet, die dir ein bisschen offensiven Punch. Mal gucken, inwiefern wir Jordan Clarkson sehen. Aber auch der kann dir natürlich offensiv was bringen. Der angesprochene Mitch Robinson, der dir dann plötzlich einen komplett anderen Look geben kann und was geben kann, was du bislang nicht hattest. Da mache ich mir auf der anderen Seite schon Sorgen. Also die Hawks sind absolut kein tiefes Team. Du hast dann einen Risacher, der in meinen Augen zu Recht sogar teilweise aus der Rotation gefallen ist gegen Ende der Saison. Ja, Kispert kann dir ein Spiel geben, in dem er von der Bank, das haben wir unter anderem in Atlanta erlebt, ein solches Spiel, wo er dir dann vielleicht von der Bank 6-3er reinknallt und so ein Spiel mal swingt. Aber da würde ich jetzt auch nicht drauf setzen, dass das regelmäßig passiert. Die Kuminga-Experience wird eine spannende. Jock Landale habe ich schon angesprochen. Mo Gay von der Bank. Boah, er fühlt mich jetzt auch nicht mit Freude. Und dann wäre ja ein logischer Gedanke, zu versuchen, die Starter möglichst zu staggern. Aber dann nimmst du halt wieder diese Death-Lineup, nenne ich sie mal, die wir jetzt so viel zitiert haben. Nimmst du ja dann auch wieder ein bisschen Wind aus den Segeln. Das könnte, glaube ich, auch zum Problem werden für die Hawks. Lass uns, außer du hast jetzt noch Gedanken, lass uns gerne zu den Tipps kommen.
Nein, das Rebounding-Duell hätte ich auch noch angesprochen, aber da habe ich jetzt nicht allzu viel hinzuzufügen. Machen wir es kurz, ich sage nix in 6.
Ich sage nix in 7. Ich glaube, das wird eine spannende, interessante Serie, wie du auch vorher gesagt hast, Close Games, aber wenn es dann in der Crunch-Time darum geht, ich glaube, es wird 1-2 Spiele geben, in denen die Hawks halt wirklich die nix, wie ich gesagt habe, am Anfang vom Spiel, plus die Dreier fallen, halt wirklich, also ich schließe nicht aus, dass die Hawks vielleicht sogar 1-2 Blowout-Siege feiern, aber wenn es in knappe Spiele geht und wenn es dann vor allem in meinem Szenario kommt es ja zu einem Spiel 7 im Madison Square Garden, dann vertraue ich halt einfach Brunson in Klammern und Towns deutlich mehr als alles, was die Hawks da irgendwie aufs Feld bringen können. Ich freue mich riesig auf die Serie. Ich könnte mir vorstellen, es geht über 7, aber dann sind wir uns da ja weitestgehend einig.
Alright, lass uns weitermachen vielleicht mit den San Antonio Spurs gegen Portland. Gegen die Portlands, genau. Ja, da
gerne.
Dreht sich alles natürlich um die große Frage, wie zum Teufel wollen die Portlands Victor Wembanyama eindämmen und einigermaßen aufhalten? Das ist natürlich die ganz, ganz große Frage. Die Blazers haben sich zu einem richtig guten Defensivteam entwickelt. Mit jemandem natürlich wieder mit Donovan Klingen in der Mitte, Jrue Holiday, der da mit seiner Präsenz hilft. Man kann viel Schlechtes über Scoot Henderson sagen, aber auch Scoot Henderson hat defensiv wahnsinnig, wahnsinnig große Schritte gemacht. Und wir haben leider in dieser Saison Wemby nicht gegen die Blazers spielen sehen, aber Wemby und die Spurs hatten Probleme gegen Teams, die A, einen guten On-Ball-Defender an Wemby ranstellen konnten, der auch physisch mit ihm umgeht und auch von der Größe her mit ihm einigermaßen mithalten kann. Und wo dann aber auch aggressive Perimeter-Defender mit guten Händen, die immer wieder die Passing-Lanes zumachen, die vom Nail reinhelfen, die dann auch doppeln können, sehr aggressiv, die ihn dann auch in Switches ärgern können. Da hatte Wemby schon auch so seine Probleme mit und da hatten die San Antonio Spurs auch so ihre Probleme mit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Blazers-Defense mit einem richtig guten Gameplan Wemby das Leben zumindest mal einigermaßen schwer machen wird. Und wie schwer sie es ihm machen können, ist dann die große Frage. Und die wird darüber entscheiden, wie lange diese Serie auch geht. Ich kann mir vorstellen, dass sie zumindest Wemby so ein bisschen ärgern können und es ihm ungemütlich machen können. Zumal wir halt auch Wemby noch nie in den Playoffs gesehen haben. Noch nie gegen eine Playoff-Defense gesehen haben, deren Fokus ist wirklich auch zu 100% ist, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Wir wissen nicht, wie das funktioniert. Wir haben generell die Spurs noch nicht in dieser Form in den Playoffs gesehen, bis jetzt auf De'Aaron Fox. Wir wissen nicht, wie Castle in den Playoffs funktioniert, wie Harper in den Playoffs funktioniert. Und das sind viele Schlüsselspieler, die jetzt zum allerersten Mal Playoff-Luft schnuppern. Ich möchte jetzt ja auch gleich den Eindruck erwecken, dass ich auch nur ansatzweise daran glaube, dass die Blazers hier für eine Upside gut sind. Aber wir wissen nicht, was uns bei den Spurs erwartet. Wir wissen auch nicht, was uns bei den Blazers erwartet. Aber das kann schon interessanter werden in meinen Augen, als das auf den ersten Blick vielleicht so wirkt. Und das kann durchaus auch eine Serie werden, wo es hier und da mal ein knappes Spiel gibt und wirklich auch sehr intensive Duelle.
Absolut. Also bin ich voll bei dir. Ich habe mich sehr gefreut, jetzt nicht, weil ich irgendwie wahnsinniger Blazers-Sympathisant bin, aber ich habe mich sehr gefreut, dass sie dieses Play-in-Spiel gewonnen haben, weil ich diese Serie deutlich, deutlich interessanter finde, als ich Spurs gegen Suns gefunden hätte. Ich glaube, genau das, was du ansprichst, so, man hat mit Klingen einen riesigen physischen Center, der da Wemby so ein bisschen à la Jokic light, wie wir das neulich in diesem richtig geilen Matchup gesehen haben, beschäftigen kann, bullien kann, Ellenbogen in die Rippen und alles, was da so aufgefahren werden kann. Wir haben extrem gute Perimeterverteidiger in Kamara, du hast gerade Scoot angesprochen, Drew Holiday natürlich. Ich würde mich so freuen. Ich weiß nicht, ob wir es tatsächlich sehen. Das, was die Nuggets neulich gemacht haben. Gordon an Wemby, der Center kann Roman. Ich würde mir so wünschen, dass wir das mit Drew Holiday an Wemby sehen. Ich weiß nicht, ob es dazu kommt. Drew Holiday ist ja dann doch nochmal ein Köpfchen kleiner als Gordon und bringt ein bisschen weniger Masse mit. Aber es würde mich sehr freuen, es zu sehen. Ich fände es sehr interessant. Aber ich glaube, dass wir sowohl die Wing an Wemby, zum Beispiel mit Kamara oder vielleicht sogar mit Drew, als auch die klassische Big an Wemby mit Klingen oder auch mit Rob Williams, der von der Bank kommt. Es kommt ein Thybul von der Bank. Also da hast du schon recht. Die Blazers haben da richtig viele Perimeteroptionen. Und ich glaube, das war halt das, was wir gesehen haben in dieser Saison. Wenn du die Spurs verlangsamen kannst und ihnen das Leben schwer machen kannst und auch indirekt damit dann Wemby das Leben schwer machen kannst, dann musst du halt versuchen, dieses Guard-Trio in den Griff zu kriegen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass es die Blazers relativ gut schaffen werden. Und dann hast du halt auf der anderen Seite einen Avdija, wir haben es im Play-In gesehen, der dir dann mal mit 41 und 12, der dir dann halt mal so ein Spiel entscheiden kann. Warum nicht? Also ich finde das wirklich, ich bin voll bei dir. Die Blazers sind super in Form. Sie haben 10 ihrer letzten 14 Spiele gewonnen. Ja, hauptsächlich gegen schlechte Gegner am Ende der Regular Season. Aber jetzt auch dieser Play-In-Sieg gegen die Suns. Das ist, glaube ich, ein irgendwo symbolischer und wichtiger. Ja, ich bin voll bei dir. Also Klingen wird, glaube ich, ein Schlüsselspieler. Die Spurs waren statistisch das beste Defensiv-Rebounding-Team der gesamten Liga. Kann Klingen, der die Blazers, wenn er auf dem Feld steht, im Alleingang quasi zu einem Offensiv-Rebounding-Monster macht, kann er das vielleicht ein bisschen disrupten? Gibt es Spiele, in denen die Dreier fallen von den Rollenspielern? Ich denke, die Spurs werden da auch sehr, sehr viel von Rollenspielern und von wackeligen Shootern, von einem Sharp, von einem Scoot, von einem Thybul, vielleicht auch von einem Drew weghelfen und da versuchen, die Blazers zu einem Shooting-Team zu machen, was sie halt einfach nicht sind. Sie waren eines der schlechtesten Shooting-Teams, was die Dreierquote angeht. Also ich bin bei dir. Das hört sich jetzt bei uns beiden so ein bisschen, oh, vielleicht? Nee, auf keinen Fall. Also ich will es nicht vorwegnehmen. Mein Tipp ist trotzdem deutlich für die Spurs. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass das deutlich interessanter wird, als vielleicht einige auf dem Schirm haben.
Auf jeden Fall. Das Problem für die Blazers ist halt, sie werden halt am offensiven Ende massive Probleme bekommen mit dieser elitären Spurs-Defense, sie sind nicht tief genug, sie haben jetzt auch nicht die Erfahrung. Die Spurs sind besser besetzt, wahnsinnig gut gecoacht, sie sind diszipliniert, sie sind athletisch, sie haben mit Fox dann auch einen Closer am Ende. Und deswegen ist das, denke ich, auch eine Serie, über die wir jetzt nicht wirklich viel mehr sagen müssen. Da können wir gerne dann eine von den gerade schon angekündigten Supporter-Folgen gleich mal zu machen, wenn die Blazers dann doch mal ein Spiel klauen, wo sie einen geilen defensiven Gameplan gegen Wemby rausgeholt haben, aber da gibt's jetzt, glaube ich, im Voraus nicht allzu viel zu sagen mehr. Ich habe mich für Spurs in 5 entschieden, aber eher in 4 als in 6.
Ja, same. Mein Tipp ist auch Spurs in 5. Ich glaube auch, dass es deutlich wird. Es gibt, glaube ich, kein Team, auf das ich so sehr und so gerne, außer natürlich die Hawks, ein Auge werfen werde wie auf die Spurs. Ich bin sehr gespannt, das im Laufe der Playoffs mit dir zu besprechen. Ich glaube, ich bin deutlich skeptischer, was die Spurs angeht, als Playoff-Team, als der Konsens. Ich weiß nicht, ob Wemby, der jetzt 29 Minuten pro Spiel gespielt hat in der Regular Season, ob sein Körper das drin hat, so wirklich diese 35, 37, wenn es mal sein muss, 40 plus Minuten zu gehen über mehrere Wochen hinweg. Ich weiß nicht, wie gut Castle und Harper und selbst Fox mit Playoff-Defenses klarkommen. Ich weiß nicht, wie sehr man Barnes und Champagny und wie sie alle heißen, von der Dreilinie vertrauen kann. Aber ich glaube, all das wird in dieser ersten Runde noch relativ egal sein. Aber ich habe ein Auge drauf und ich freue mich drauf, das im Laufe der Playoffs zu besprechen.
Absolut. Dann zurück in den Osten. Mit welcher Serie wollen wir weitermachen?
Lass uns doch gerne im 2er-7er-Bracket bleiben, wo wir leider aus deutscher Sicht, ich glaube glücklicherweise aus Boston-Sicht, nicht die Orlando Magic sehen werden. Die werden jetzt im Play-in-Spiel nochmal auf Charlotte treffen und dann entweder ausscheiden oder auf die Pistons treffen in der ersten Runde. Boston gegen Philly. Da wird natürlich die ganz große Sache sein, was ist mit Joel Embiid? Sehen wir ihn? Wenn wir ihn nicht sehen, wird das, glaube ich, ein relativ deutliches Ding. Ich glaube, selbst wenn wir ihn sehen, wird das vermutlich ein relativ deutliches Ding. Ich denke, da vielleicht die erste Frage, stimmst du mir dazu? Ich glaube, die Celtics sind sehr glücklich damit, dass sie jetzt hier Philly sehen und nicht die Magic. Hört sich vielleicht komisch an, weil die Magic absolut nicht geil sind. Wir haben sie zu Genüge kritisiert in den letzten Monaten. Aber ich glaube, was die Ungemütlichkeit des Matchups angeht, kommen die Celtics hier mit Philly besser klar, als sie mit Orlando klargekommen wären.
Nicht. Ich glaube, die wären mit beiden Gegnern absolut fein. Ich glaube, sie wollen nicht unbedingt Charlotte sehen.
Ja.
Aber ob es nun am Ende Orlando in der Form ist oder in der Krise oder die Celtics oder die Sixers, ich glaube, das ist jetzt nicht so super entscheidend. Sie wären in allen möglichen Serien Favorit und sie sind es auch in dieser. Joel Embiid ist natürlich die große Storyline, der große X-Faktor, wann er zurückkommen kann, ob er zurückkommen kann. Ich halte es für wahrscheinlich, dass er im Verlaufe der Serie zurückkommen kann. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass er zurückkommt, jetzt schon dann in Spiel 1. Aber das ist natürlich die, sorry, warte mal, mein Hund knabbert gerade hier live die Bettdecke an im anderen Zimmer. Aber dafür haben wir so einen Alarm in der Kamera integriert und dann hört sie nämlich auch sofort damit auf. Das muss ich hier mal so. Und sie setzt wieder an. So, das muss ich jetzt hier mal live ein wenig mit im Auge behalten, denn sie hat neulich schon mal den Reißverschluss vom Bettbezug kaputt gemacht und das gibt's jetzt nicht nochmal.
Stark.
Wenn ich muss jetzt gleich mal rübergehen. Ich habe jetzt dreimal den Alarm angemacht. Sie hat dann jedes Mal, wenn ich ihn ausgemacht habe, sich wieder dran bedient. Alright, okay. Gut. Ja, Joel Embiid, wie angesprochen, der große X-Faktor. Wenn wir ihn zu spät erst sehen oder gar nicht sehen, dann ist das natürlich eine absolute Herkulesaufgabe für die Sixers. Bei aller Liebe zu Tyrese Maxey, zu VJ Edgecombe, zu eventuell auch Paul George, der einen Impact haben könnte. Aber ich glaube, dass die Celtics gut genug aufgestellt sind, defensiv, um alle Non-Embiid-Spieler mehr oder weniger zu neutralisieren. Das ist halt das große Problem für die Sixers, dass halt die Celtics nicht wirklich viel Gegenwehr haben gegen Embiid. So, das ist halt, das wäre halt ein Grund, eventuell mit den Sixers zu gehen, wenn Embiid fit wäre. Dass die Center-Minuten, die Backup-Center-Minuten, Rebounding, Big-Man-Defense, dass das halt wahrscheinlich die größte Schwäche der Celtics ist und die könntest du wahnsinnig ausnutzen mit einem fitten Embiid, den du jetzt aber leider nicht zur Verfügung hast und die Spiele, auf die du dich jetzt verlassen musst, da haben halt die Celtics Waffen gegen so. Du kannst einen Derrick White an Maxey stellen. Du kannst einen Jaylen Brown an Maxey stellen. Du hast sehr viele verschiedene Optionen gegen Maxey, gegen Edgecombe, gegen Paul George. und halt nicht viele gegen Embiid. Und deswegen bräuchten sie Embiid umso mehr in dieser Serie. Ansonsten kann ich hier ehrlich gesagt nicht gegen Boston tippen. Die Celtics spielen eine absolute Bilderbuchsaison, haben die Erwartung übertroffen. Ohne Tatum bekommt Tatum so schnell und in so guter Form wieder zurück. Die Spieler wie beispielsweise Peyton Pritchard haben wahnsinnige Sprünge gemacht. Du bekommst richtig, richtig gute und konstante Performances von deinen Bankspielern, auf die du dich verlassen kannst. Das ist ein fantastisch gecoachtes Team. Ein Team mit jeder Menge Erfahrung, auch Playoff-Erfahrung, die wissen, was es braucht, zu gewinnen. Das weiß bei den Sixers auch nicht so richtig irgendjemand. Und dementsprechend gibt es jetzt hier nicht ultra viel zu besprechen in meinen Augen. Das ist eine sehr, 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 sehr schnelle Serie in meinen Augen, die Boston Celtics ohne große Probleme gewinnen werden. Gibt es irgendwas, was du noch besprechen möchtest in diesem Duell?
Nee, also doch, ja, einen taktischen Aspekt. Ich glaube auch, ich bin voll bei dir. Ich glaube, erstens, weil wir sowieso mit den Celtics ein starkes Switching-Team haben, sind dann so die Matchups auf dem Papier gar nicht so wichtig. Und wie du sagst, man kann sowohl Brown als auch White wirklich guten Gewissens an Maxi ranstellen. Ich glaube, der eine Weg, wie du halt die Celtics schlagen kannst, und ich könnte mir vorstellen, deswegen, um es vorwegzunehmen, ich tippe auf ein 4-1, ich tippe nicht auf einen Sweep.
Ich auch.
Mhm. Okay, alles klar. Weil ich glaube, dass das in einem Spiel dann schon mal passieren kann. Die Celtics lassen die höchste Dreierfrequenz der Liga zu bei den Gegnern. Das ist das Gleiche oder ähnlich, was ich bei den Knicks vorher schon gemeint hatte. Das ist das Scheme. Sie lassen halt auch die niedrigste Rim-Frequency zu. Also das funktioniert auch einfach. Und das führt ja auch zu einer sehr, sehr guten Defense, die sie mal wieder gestellt haben in der Regular Season. Und die Sixers sind halt denkbar ungünstig aufgestellt, um das zu bestrafen. Sie haben sowohl was die Dreierfrequenz als auch was die Dreierquote angeht, stehen sie auf Platz 23 im Liga-Vergleich. Interessanterweise, das habe ich jetzt extra gerade nochmal angeguckt, in den Lineups ohne Joel Embiid geht die Dreierfrequenz nicht so wirklich hoch, weil du halt immer noch ständig mit Drummond oder mit Bona klassisches Center hast, weil dein ganzes Offensivsystem natürlich sehr darauf ausgelegt ist, auf die Drives von Maxi vor allem, aber auch auf die Drives von Edgecomb und Co. Die Sixers sind ein Team, das ihr Glück offensiv sehr, sehr stark am Ring sucht, egal ob mit Embiid oder ohne Embiid, und das nicht wirklich aufgestellt ist, Dreier zu ballern oder Dreier hochprozentig zu treffen. Und das ist halt genau, das spielt ja der Celtics-Defense komplett in die Karten. Und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass das mal in einem Spiel passiert, dass Maxi heiß läuft, dass vielleicht ein Quentin Grimes heiß läuft oder ein Oubre heiß läuft oder alle zusammen. Oder dass hier Drummond hat doch im Play-In-Game gegen die Magic, hast du diesen Dagger-Dreier gesehen aus der rechten Ecke. Das kann dann schon mal passieren. Und deswegen glaube ich, wenn vielleicht auch die Philly-Crowd mal irgendwie da ist, dass man ein Spiel klauen kann. Aber im Großen und Ganzen bin ich voll bei dir. Das wird, glaube ich, ein deutliches Ding.
Auf jeden Fall, dann tippen wir hier beide auf Celtics in 5, aber eher in 4 als in 6 wahrscheinlich. Lass uns über Denver gegen Minnesota reden. Eine der spannendsten, unterhaltsamsten Serien jetzt im Voraus. Und ich denke, das wird hat Potenzial, erneut ein episches Aufeinandertreffen zu werden. Zum dritten Mal in den letzten 4 Jahren treffen die beiden Teams aufeinander, trafen sich in der ersten Runde vor 3 Jahren und trafen sich dann in den Conference Finals, und trafen sich in der zweiten Runde vor 2 Jahren, als dann den Timberwolves die Revanche gelang und sie sich da in Game 7 durchsetzen konnten. Die Nuggets haben 3 ihrer 4 Aufeinandertreffen in dieser Saison gewonnen. Sie gehen mit einer 12-Spiele-Siegeserie in die Playoffs, während sich die Timberwolves in die Playoffs gequält haben. Und jetzt treffen sie zum dritten Mal in den letzten 4 Jahren aufeinander. Denver hat den Heimvorteil. Denver ist besser in Form. Denver ist das bessere Team. Aber ich habe in den letzten Jahren immer den Fehler gemacht, die Timberwolves zu unterschätzen. Und sie haben es mir heimgezahlt mit Back-to-Back Western Conference Finals Teilnahmen. Deswegen möchte ich jetzt nicht wieder den Fehler machen, sie zu unterschätzen. Aber es fällt mir schwer, eine Vision zu sehen, wie dieses Team, was nicht gut in Form ist, was einen Nikhil Alexander-Walker wahnsinnig vermisst, was jetzt auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte bei Edwards, bei McDaniels oder ich weiß, wie die jetzt in Form sind, so genau gegen ein so heißes, so gutes Team wie die Denver Nuggets hier diese Serie zu gewinnen. Ich weiß nicht, womit möchtest du gerne anfangen? Hast du irgendwelche Matchups, irgendwelche X-Faktoren, irgendwas, worauf du jetzt genau achtest?
Ich glaube, ein X-Faktor könnte sein, auch hier, ich habe, wie du merkst, bei diesem Matchup habe ich überall auf die Dreierfrequenz und die Dreierquote geguckt. Die Timberwolves sind sehr gut darin, Dreier wegzunehmen. Zweitniedrigste Frequenz der Gegner, die sie zulassen. Die Nuggets waren in den letzten Jahren eigentlich immer ein Team, was nicht so sehr auf Dreier Wert gelegt hat. Diese Saison, durchschnittliche Frequenz, beste Quote der Liga, das ist durchaus zu einem größeren Bestandteil ihres Teams geworden. Ich glaube, das ist der X-Faktor auf der einen Seite, aber ich habe halt auch nicht so wirklich Zweifel daran, dass die Nuggets, selbst wenn es Spiele gibt, in denen der Dreier nicht fällt oder in denen sie nicht so viele Dreier hochjagen können, mit Jokic trotzdem ultimative Antworten finden werden. Und der wahrscheinlich größte X-Faktor der Serie ist sicherlich die Nuggets-Defense, die halt nochmal schlechter war. Also es war schon immer so, die Nuggets, überragende Offense, fragwürdige Defense, das war selbst im Championship-Jahr so. Aber sie waren halt im Defensive Rating Platz 21 dieses Jahr, was nochmal deutlich schlechter ist, als wir das von ihnen gewohnt sind. So ein Mini-Schalter scheint man gefunden zu haben, aber das war halt jetzt eine small sample size in den letzten Wochen. Das muss der Ansatz sein für Minnesota, die Defense rauszulocken, Jokic zu jagen, Murray zu jagen, über Edwards, der eine gute Serie haben muss, zu kommen, die Dreier zu treffen. Das muss der Ansatz sein und das ist auch der Grund, warum ich, und das habe ich jetzt rausgehört, dass es bei dir ähnlich ist, ich sehe die Nuggets schon klar favorisiert, aber ich sehe jetzt hier auch kein super deutliches Ergebnis in der Serie.
Ja, also lasst mich zusammenfassen. Denver hat die beste Offense der NBA. Sie haben den besten Spieler der NBA, haben die beste Offense in der Geschichte der NBA, wenn besagter Spieler auf dem Parkett steht. Jamal Murray spielt den besten Ball seiner Karriere. Aaron Gordon spielt den besten Ball seiner Karriere. Peyton Watson hat ein Breakout-Jahr. Cameron Johnson spielt eine Saison, die mir viel zu schlecht wegkommt, wenn man Leute so darüber reden hört. Die sind besser gecoacht als in den letzten Jahren, in meinen Augen. Und haben eine Defense, die zumindest mal in der Crunch-Time oder wenn es wirklich drauf ankommt, einigermaßen Stops generieren kann, in meinen Augen. Wie wir zum Beispiel auch gesehen haben in diesem Spiel gegen die San Antonio Spurs. Auf der anderen Seite haben wir ein Minnesota-Team, was man immer auf dem Schirm haben muss, aber was gestruggelt hat in dieser Saison über weite Strecken, was nicht ohne Rudy Gobert auf dem Parkett groß überleben kann, was nicht mehr so tief ist, vor allem nach dem Abgang von Nikhil Alexander-Walker, was sehr auf der Creation von Anthony Edwards beruht. Aber ein Minnesota-Team, was in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, dass sie als Underdogs auch weit kommen können, zwei miteinander, wie ich gerade gesagt habe, in den Western Conference Finals, was auch gezeigt hat, dass sie Denver schlagen können, auch wenn da, vor allem auch in diesem Game 7, viel gegen sie gesprochen hat. Anthony Edwards muss der beste Spieler in dieser Serie sein, dafür, dass die Wolves diese Serie gewinnt, das traue ich ihm nicht zu. Ich traue ihm zu, eine sehr, sehr gute Serie zu haben und im Alleingang auch Spiele zu klauen. Aber es reicht nicht ganz gegen ein Denver-Team, welches ich nach wie vor für das zweitbeste Team der Western Conference halte. Und deswegen gehe ich ja mit Nuggets in 6. Aber eher Nuggets in 7 als Nuggets in 5. Ich halte die Chance, dass Minnesota die Serie wirklich, wirklich, wirklich spannend macht, für größer, als dass das eine sehr, sehr deutliche Serie wird.
Ja, das glaube ich auch. Bin ich voll bei dir. Die große Sorge bei Minnesota, Ayo Dosunmu sieht super aus. Also ich glaube, sie sind irgendwo auch ein, obwohl Alexander Walker fehlt, aber ich glaube, offensiv sind sie irgendwo auch ein tieferes Team. Die Sorge bei Minnesota ist halt zum einen die Gesundheit. McDaniels kam jetzt gerade erst zurück von einer Verletzung. Edwards hat Knieprobleme. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob wir wirklich einen 100% fitten Anthony Edwards sehen werden. Und auch so ein bisschen, der Beatwriter von den Wolves bei The Athletic hat das so als Coasten bezeichnet, also dass sie wirklich, dass man das Gefühl hatte, sie sind durch diese Regular Season durchgegangen, ohne das so hundertprozentig ernst zu nehmen, gerade offensiv. Sie hatten nur eine durchschnittliche Offense. in dieser Saison. Die Frage, ob sie so einen Playoff-Switch haben. Julius Randle hatte einen überragenden Saisonstart, ist sehr, sehr abgeflacht. Wir erinnern uns noch, wir haben letztes Jahr in den Playoffs einen Julius Randle gesehen, den viele, inklusive wir beide, nicht für möglich gehalten hätten. Wenn er so auftritt wie in den letztjährigen Playoffs oder wie in den ersten ein, zwei Saisonmonaten, dann ist das ein absolut wichtiger und guter Spieler für die Timberwolves. Wenn Edwards, wie du sagst, der beste Spieler der Serie sein kann, zumindest mal in zwei oder drei Spielen. Wenn McDaniels fit ist, der halt super wichtig ist für ihre Defense. Wenn Gobert auf dem defensiven Level agiert, wie wir das von ihm gewohnt sind, und Jokic da hin und wieder mal ganz gut einschränken kann im direkten Matchup, dann sind das schon alles Wege, wie wir hier eine sehr, sehr spannende Serie sehen können. Beziehungsweise dann sind es Wege, wie die Wolves diese Serie auch gut und gerne gewinnen können. Aber irgendwie glaube ich nicht so dran, dass all das passiert. Dass sie diesen Playoff-Switch finden, dass Edwards und McDaniels bei 100% sind, dass Randle wieder sein Playoff selbst findet. Ich weiß nicht, ich habe ein schlechteres Bauchgefühl bei den Wolves, als ich das letzte Saison zum Beispiel hatte. Und da habe ich sie ja auch schon unterschätzt. Also würde ich auch komplett mich anschließen zu dem, was du gerade gesagt hast. Vielleicht fällt es uns wieder auf die Füße. Wir sind ja jetzt zumindest nicht der Meinung, dass es deutlich wird, aber mein Tipp ist Nuggets in 6 und ich glaube, es wird dann am Ende nicht so knapp, wie es vielleicht werden könnte unter anderen Voraussetzungen.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Dann gehen wir zurück in die Eastern Conference. Ich würde sagen, machen mit der Serie Cleveland gegen Toronto weiter. Gibt's wahrscheinlich auch nicht unendlich viel zu besprechen.
Nee, glaube ich auch nicht. Das ist die kuriose Situation. Erstens habe ich ein Matchup dieser beiden Teams gesehen in Cleveland damals an Halloween, was natürlich interessant ist. Und es gibt die kuriose Situation, die Raptors, da habe ich auch von The Athletic jetzt vorhin gelesen, gegen die Teams, die man so als Top-10-Teams in der Liga bezeichnen würde, also gegen die Top-4 im Osten und gegen die Top-6 im Westen, haben die Raptors eine Bilanz von 5-22. Das war etwas, was wir auch in unserer Raptors-Folge, als wir sie auch in Toronto gesehen hatten, haben wir das so angesprochen. Die Raptors sind sehr gut darin, mit ihrer Defense, die über die ganze Saison hinweg sehr gut war, schlechtere Teams an die Kette zu legen und zu überrollen. Die Raptors sind dann aber offensiv einfach oftmals zu schlecht gewesen gegen gute Teams, um da dann die Siege zu holen. Kurioserweise, von diesen 5 Siegen gegen die guten Teams kamen 3 gegen Cleveland. Also sie haben die Season Series mit 3-0 gewonnen. Das war aber alles noch vor dem Garland-Harden-Trade. Also natürlich im Grunde sowieso schon ein anderes Cleveland-Team. Ich meine, 2 dieser Spiele waren ohne Mitchell. 2 dieser Spiele waren ohne Allen. Irgendwie sowas in die Richtung. Also die Cavs. Und die Cavs hatten ja auch einfach einen schlechten Saisonstart für ihre Verhältnisse. Da haben wir auch am Anfang der Saison dann drüber gesprochen gehabt. Ich weiß nicht, inwiefern man hier jetzt als Raptors mit irgendwie einer breiten Brust, boah, wir haben die Cavs 3-mal geschlagen, wir machen jetzt da weiter. Ich glaube nicht, dass das eine solche Lage ist.
Nein, ich auch nicht. Ich vertraue der Raptors Offense nicht, ich vertraue ihrem Shooting nicht, ich vertraue ihrer, in Anführungszeichen, Star Power nicht. Sicherlich ist auch Cleveland kein Team, was über alle Zweifel erhaben ist. Nicht dieses aktuelle Team, nicht dieser Kern. Wenn wir bedenken, was sie in den letzten Jahren so fabriziert haben, das ist ein Team, was in den Playoffs gerne underperformed hat. Sie haben einen Spieler reingeholt, der ist auch nicht als der beängstigendste Playoff-Performer in der Geschichte der NBA gilt, mit James Harden. Sie haben ihre Probleme, sie sind defensiv nicht auf dem Level der letzten Jahre. Mitchell ist gerne mal abgetaucht, auch in den letzten Jahren in der Postseason. Von daher ist es jetzt überhaupt nicht so, als ob Cleveland hier das absolute Überteam wäre. Aber das ist schon ein sehr, sehr dankbares Matchup und ich traue den Raptors hier nicht besonders viel zu und ich traue ihnen auch nicht mehr als einen Sieg zu. Deswegen habe ich hier Cavs in 5, aber eher in 4 als in 6, weil dieses Raptors-Team schon sehr harmlos rüberkommt. Und du hast es ja gerade angesprochen, sie haben die schlechten Teams geschlagen, sie haben auch eine gute Bilanz gegen die durchschnittlichen Teams, aber sie haben halt eine katastrophale Bilanz gegen die richtig, richtig guten Teams und das dürfte wahrscheinlich in so einem Playoff-Setting nochmal gravierender sein. Von daher Cavaliers in 5.
Ja, schließe mich an. Ich hatte wirklich lange damit gespielt. Also ich habe jetzt letztendlich, habe ich gar keinen Sweep getippt? Doch, einen Sweep habe ich getippt.
Einen, ja. Ja, ich auch.
Den wir noch nicht besprochen haben.
Ja.
Ich habe hier wirklich, also das war für mich die sweepigste Serie von allen.
Ja.
Was bei einem 4-5er-Matchup und was, ja, wenn man sich auch die Zahlen aus der regulären Saison anguckt, Cleveland Net Rating 9. Platz, Toronto Net Rating 11. Platz. Das sind Teams, die auf dem Papier eigentlich ziemlich auf Augenhöhe agieren sollten, aber genau aus den Gründen, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Die Harden-Ära hat nicht schlecht begonnen. Also die Lineups mit Harden und Mitchell, habe ich mir vorher nochmal rausgesucht, haben halt genauso, wie du es erwarten würdest. Plus 7er Net-Rating, was gut ist. Überragende Offense, ziemlich schlechte Defense. Aber was halt dann wiederum, ich habe vorher gesagt, die Philly, das Philly-Konzept spielt den Boston-Defendern in die Karten. Hier spielt halt das Raptors-Konzept den ansonsten ja sicherlich geflorten oder, wie du gesagt hast, nicht über jeden Zweifel erhabenen Cavs, das Matchup spielt ihnen halt schon ziemlich krass in die Karten, wo man sich um die Defense nicht ganz so Sorgen machen muss, weil halt die Raptors vor allem im Halbfeld das wahrscheinlich nicht so gut werden bestrafen können. Ja, wahrscheinlich wird es ein Spiel geben, in dem Ingram gut abgeht, weil die Cavs halt auch nicht so wirklich die super Perimeter-Matchups haben, aber ich glaube, es wird einfach am Ende des Tages nicht reichen, wenn wir uns drüber nachdenken. Also wenn wir jetzt, gehen ja beide davon aus, dass die Raptors ein Spiel gewinnen werden. Was muss in diesem einen Spiel passieren? Die Raptors sind eines der besten Teams darin, Turnover zu forcieren beim Gegner. Das ist ein großer Grund, warum die Defense so gut ist. Die Cavs wiederum sind halt sehr, sehr gut darin, keine Turnover zu begehen. Und das ist jetzt mit James Harden halt auch nicht schlechter geworden. Trotzdem gibt's da mal ein Spiel, in dem sie Deflections und Steals am Fließband generieren können, vielleicht. Dann wiederum, die Raptors sind an beiden Enden ein überragendes Transition-Team, exzellente Transition-Defense, sehr, sehr gute Transition-Offense. Da sind die Cavs in beiderlei Hinsicht nur so leicht unterdurchschnittlich. Weder ein Team, das wahnsinnig viel pusht oder gut darin ist, noch ein Team, das jetzt die beste Transition-Defense hat. Also wenn es dann mal ein Spiel gibt, in dem vielleicht die Dreier nicht fallen für Cleveland und die Raptors pushen können und in Transition kommen und da auf ihre Punkte kommen. Ich gehe schon davon aus, dass das mal irgendwie passieren wird in der Serie, deswegen 4-1. Aber ich glaube, am Ende des Tages, sowohl was die Star-Power angeht, als auch was die generelle Offense angeht, als auch wahrscheinlich, was das Coaching angeht, ich sehe hier Cleveland einfach in so ziemlich jederlei Hinsicht überlegen.
Auf jeden Fall. Das wäre was anderes gegen die Hawks. Das wäre vermutlich auch was anderes gegen die Charlotte Hornets.
Ja.
Aber die Raptors sind sicherlich einer der ungefährlicheren fünften Plätze in der jüngeren Vergangenheit. Wir wollen sie jetzt hier nicht disrespekten für diesen fünften Platz. Was ja auch was, ich liege oft falsch. Aber ich hatte es vor der Saison auch gesagt gehabt, dass ich tippe, dass die Raptors hier direkt in die Playoffs einziehen, weil das ein unterbewertet gutes Team ist. Aber in die Playoffs einzuziehen und dort dann zu bestehen, sind dann halt auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich denke, das werden sie auf die harte Tour lernen. Kommen wir zu den letzten beiden Serien zurück in die Western Conference. Wir wissen, dass die Oklahoma City Thunder dort warten werden. Wir wissen noch nicht, gegen wen sie spielen. Das können jetzt entweder die Phoenix Suns sein oder die Golden State Warriors, die sich heute Nacht in einem Krimi gegen die LA Clippers durchsetzten. Wir können jetzt natürlich nicht so super detailliert darüber sprechen, wie jetzt hier denn die Matchups aussehen und das jetzt hier für zwei separate Serien machen. Ich denke, es dürfte klar sein, dass die Thunder, egal ob es gegen die Warriors geht oder ob es gegen die Phoenix Suns geht, haushoch favorisiert sind. Du hattest es gesagt gehabt, du hast einen Sweep dabei und der kommt noch. Und es würde mich schocken, wenn es jetzt hier nicht der Fall wäre bei dieser OKC-Serie. Hast du ebenfalls wie ich Thunder in 4, egal ob gegen die Golden State Warriors oder die Phoenix Suns?
Eigentlich ja, aber ich würde das ganz gerne, wenn du es mir erlaubst, jetzt noch revidieren. Boah. Ich würde sagen, okay, gegen die Warriors in 5, gegen die Suns in 4. Weil irgendwie jetzt, wo ich gerade aus dem Bauchhaus nochmal drüber nachdenke, ich habe das Spiel jetzt noch nicht gesehen von heute Nacht gegen die Clippers. Ich habe aber gesehen, dass Curry 7 Dreier getroffen hat und entscheidend war. Ähnlicher Case wie bei den Celtics vorher. Die Thunder aufgrund ihres Schemes in ihrer Defense lassen die sechsthöchste gegnerische Dreierfrequenz zu. Und die Warriors sind halt ein Team, wo ich dann schon sehen kann, dass sie heiß laufen, dass Curry heiß läuft, dass die Shooter drumherum vielleicht Posimski ein Game hat, in dem er 5 Dreier reinknallt oder so. Ich sehe es bei den Warriors schon, wie sie ein Spiel klauen können. bei den Suns sehe ich es halt gar nicht. Also deswegen ursprünglich, wir haben gerade hier in unseren Chat unsere Tipps direkt in Gänze reingeschrieben, damit da eben nicht das passiert, was jetzt gerade bei mir passiert und man während der Aufnahme noch hier irgendwie den Schwanz einzieht. Aber ich wäre, glaube ich, bei den Warriors, vielleicht ist es ein bisschen Recency Bias. Also wenn du es mir erlaubst, sage ich
Thunder in 5. Das ist ja auch eher so gedacht, dass man nicht irgendwie sich dann an dem anderen anpasst. So, genau. Da bist du ja jetzt selber drauf gekommen. Ich habe halt letzte den Fehler gemacht, dass ich den Thunder nicht den Sweep zugetraut habe in Runde 1 und habe gesagt, einen Sweep zu tippen ist halt immer riskant, weil so ein Spiel klauen, das kann schon mal passieren. Und ich dachte, ach komm, vielleicht klauen die Grizzlies ja eins, was ja auch actually fast passiert wäre in diesem dritten Spiel, wenn du dich zurückerinnerst oder unsere Hörerinnen und Hörer. Ist am Ende nicht passiert. Den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal. Ich sage Thunder in 4, egal gegen wen. Und deswegen gibt's da eigentlich auch gar nicht jetzt so groß viel mehr drüber zu reden. Aber wenn du mich fragst, wem ich es eher zutrauen würde, ein Spiel zu klauen, dann würde ich hier aufgrund deines gleichen Gedankengangs auch mit den Golden State Warriors gehen.
Ja, auch weil die Atmosphäre in San Francisco wird, glaube ich, wahnsinnig am Kochen sein. Also wenn es die Warriors hier wirklich schaffen, als Zehnter sich übers Play-In noch reinzumogeln, auf den amtierenden Champ treffen, als Underdog, in eventuell Steph Currys letztem Playoff-Run, wer weiß. Ich glaube, da wird dann die Atmosphäre und die Halle in San Francisco vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen. Ich traue es ihnen zu. Draymond hat eine sehr, sehr starke Defensiv-Performance hingelegt jetzt in diesem Play-In-Game. Vielleicht schafft er das auch. Und ich glaube halt auch, dass die Thunder, jetzt egal gegen wen, aber es wird in der ersten Runde im Großen und Ganzen egal sein. Das ist dann ein Thema, was wir im Laufe der Playoffs weiterhin besprechen müssen. Ich glaube, vor allem durch die J-Dub-Komponente sind die Thunder halt nicht ganz so dominant, wie sie es letztes Jahr waren. Sie sind im Grunde, also die Defense ist weiterhin da, aber dass dir J-Dub als großer zweiter Creator Stand jetzt halt einfach noch fehlt. Ich will nicht ausschließen, dass er diese Form irgendwie nochmal erreichen kann, aber er hat halt eine ziemliche Seuchensaison hinter sich, was Verletzungen angeht. Und wenn er auf dem Feld stand, war er halt auch nicht so gut wie letztes Jahr in den Playoffs zum Beispiel. Ich glaube schon, dass ihnen das in dem ein oder anderen Spiel mal wehtun könnte. Das wird gegen die Warriors egal sein, das wird gegen die Suns egal sein. Aber ich bin nicht so, also ich kann mich jetzt hier auch nicht hinstellen und sagen, ich war super überzeugt von den Thunder letztes Jahr. Da gab es auch die Fragezeichen und sie haben uns dann teilweise Lügen gestraft, obwohl sie gegen Denver in Spiel 7 mussten, gegen die Pacers in den Finals in Spiel 7 mussten. Aber ich glaube, das Fehlen oder das stand jetzige Fehlen von J-Dub als diesem zweiten offensiven Star, das könnte ihnen schon wehtun. Also ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Bauchschmerzen bei den Thunder, als das unter anderen Umständen hätte der Fall sein können.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gehen wir zurück in den Osten ein allerletztes Mal. Da warten die Detroit Pistons auf ihren Erstrundengegner und das sind entweder die Orlando Magic, die zu Hause im alles entscheidenden letzten Play-In-Game dann treffen werden auf die Charlotte Hornets, die Miami in einem Instant-Classic-Game besiegt haben. Ich habe das gleiche Ergebnis, egal ob es gegen die Hornets oder gegen die Magic geht, das sind natürlich zwei Teams, über die wir komplett unterschiedlich denken. Die Hornets haben alle Erwartungen übertroffen und stehen da, wo sie jetzt stehen. Und die Magic spielen eine grottige Saison und sind wahnsinnig enttäuschend und wahrscheinlich kurz davor, ihren Coach zu entlassen und stehen da, wo sie stehen. Ich würde es eher den Hornets zutrauen, die Serie einigermaßen spannend zu machen. Aus deutscher Sicht hoffe ich aber natürlich darauf, dass die Orlando Magic weiterkommen und wir halt dann entsprechend drei deutsche Spieler in den Playoffs sehen. Aber wenn du halt ganz neutral drauf guckst, okay, du willst wahrscheinlich eine maximal unterhaltsame Serie, dann musst du ja eigentlich hoffen, dass die Charlotte Hornets dieses Play-In-Game auswärts in Orlando jetzt gewinnen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, oder?
Absolut. Und das tue ich auch. Es tut mir wirklich leid, deutsche Brille hin oder her. Ich möchte, wir haben dann halt auch noch die Vorgeschichte.
Ich auch.
Ja, oder? Ich habe auch wirklich leider Gottes, sorry Franz, sorry Mo, sorry Tristan, ich habe nicht so wirklich Bock, dieses Magic-Team jetzt nochmal mindestens 4 Spiele zu sehen. Ich weiß nicht.
Ja.
Aber die Hornets mit der Vorgeschichte, mit dem Brawl und mit den Duellen in der Regular Season.
Da habe ich gar nicht dran gedacht, ja.
Mit der Formkurve, mit der Unterhaltsamkeit, dass die Hornets halt einfach per se ein sehr, sehr unterhaltsames Team sind. Sie haben nicht zu Unrecht unseren Prison Break Season 1 Award gewonnen, jetzt bei den Steppies letzte Woche. Ich sehe eine Welt und deswegen gehen auch meine Tipps ganz klar auseinander. Also ich bin bei den Magic halt einfach sowas von raus, Weil ich glaube, selbst wenn es ein Spiel gibt, in dem die Magic Defense es schafft, Detroit sehr, sehr einzuschränken, und das sehe ich schon. Also ich glaube, die Pistons Offense ist ja auch das größte Fragezeichen, wenn wir über die Pistons nachdenken in den Playoffs. Ich glaube, selbst dann wird es halt nicht dazu kommen, dass die Magic offensiv genug auf die Platte bringen, um da großartig was auszurichten. Also mein Tipp wäre Detroit in 4. Da würde ich auch auf einen Sweep tippen gegen Orlando. Mein Tipp wäre aber gegen die Hornets Detroit in 6. Weil ich wirklich glaube, wir haben die Atmosphäre in Charlotte gemeinsam erlebt und das wird zu einem Playoff-Game, den ersten richtigen Playoff-Game seit zig Jahren, wird das absolut brennen, diese Halle, und die Atmosphäre wird geil sein. Ich glaube, dass LaMelo, von dem ich nach dieser Play-In-Performance jetzt leider wieder ein bisschen weniger überzeugt bin, als ich es vor 2 Wochen noch war, das war dann schon sehr, sehr vogelwild. Aber er hat es mit einem Game-Winner gekrönt. Hey, was will man sagen? Con Knipple wurde gebencht im Play-In-Game. Das ist jetzt natürlich ein Sorgenpunkt. Aber ich glaube, dass die Hornets, so wie sie sich präsentieren in den letzten Monaten, dass sie halt auch einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Team sind, und zwar im gesamten Kalenderjahr über eine relativ große Sample Size, dass sie mit ihrem Shooting die Möglichkeit haben, Detroit einfach 1-2 Mal aus der Halle zu ballern. Ich glaube, das wird eine richtig geile Serie, und ich glaube, das wird auch eine einigermaßen spannende Serie. Ich habe Detroit trotzdem klar favorisiert. Ich glaube, das würde ihnen nicht gerecht werden, wenn wir jetzt hier sitzen und irgendwie sagen, Hornets in 7 oder solche Späße. Ja. Aber ich habe so sehr Bock auf diese Serie. Und wie gesagt, sorry Magic-Fans, ich hoffe sehr, dass es dazu kommt und dass es nicht zu Detroit gegen Orlando kommt.
Ich tippe so oder so auf Pistons in 5, aber gegen die Hornets ist es eher Pistons in 6 als Pistons in 4. Und gegen die Magic ist es eher Pistons in 4 als Pistons in 6.
Alright. Dann lass uns vielleicht nochmal ganz kurz zum Überblick die Tipps raushauen. Und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Im Osten, New York gegen Atlanta. Ich tippe 4-2. Du tippst ebenfalls 4-2 für die Knicks. Cleveland-Toronto sagen wir beide Cavs in 5. Boston-Philly sagen wir beide Celtics in 5. Detroit sagst du 4-1, egal gegen wen. Ich sage 4-2 gegen Charlotte, 4-0 gegen Orlando. OKC sagst du 4-0, egal gegen wen. Ich sage 4-0 gegen, wer war's? Phoenix. Gegen Phoenix und 4-1 gegen die Warriors. Unsere einzige echte Diskrepanz, Lakers-Rockets. Ich sage Rockets in 5, du sagst Lakers in 7. Denver-Minnesota sagen wir beide Nuggets in 6. Und San Antonio-Portland sagen wir beide Spurs in 5.
Und vielleicht nochmal zum Überblick, also wir vergeben einen Punkt für den richtigen Sieger und dann noch einen extra Punkt für das richtige Ergebnis und geben dann nach jeder Runde ein Update.
Yes, Sir. Das heißt, dass diese Lakers-Rockets-Serie dann wahrscheinlich früh schon zumindest ein kleines Zünglein an der Waage gibt, weil wir uns wahnsinnig einig sind in allem anderen.
Ja, meistens so, wie es dann nach Runde 1 aussieht, sieht es dann auch am Ende aus, weil es gibt weniger Serien natürlich nach hinten raus, weniger Möglichkeiten aufzuholen. Und diese erste Runde mit natürlich 8 Serien sind ja schon mal genauso viele Serien, wie es dann, oder sogar mehr Serien als ab danach, wenn wir dann noch 4 Serien haben. Es gibt 8 in Runde 1 und danach 7 in allen späteren Runden. Das heißt, wer den Vorteil nach Runde 1 hat, der hat natürlich auch schon die Pole Position dann für das Ende.
Ja, so ist es. Ich hätte noch eine Trivia dabei gehabt, aber ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir die vielleicht vertagen auf nächste Woche, weil wir jetzt hier ganz schön lang schon am Quatschen sind. Freunde, noch einmal der Hinweis, patreon.com/doublestepback. Große Rabattaktion zu den Playoffs. Während die gesamten Playoffs laufen, bekommt ihr 50% Rabatt. Entweder auf euren ersten Monat im Monatsabo oder sogar direkt aufs gesamte Jahr im Jahresabo. Wir sind übrigens, das ist heute die 193. Folge im öffentlichen Feed von Double Step Back. Das heißt, wir werden im Laufe der Playoffs auch die 200er-Marke knacken im öffentlichen Feed. Und im Supporter-Feed kamen dann nochmal, ich gucke kurz, damit ich keinen Quatsch erzähle, sind wir bereits bei 74 Folgen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen knapp mit der 100er-Marke während der Playoffs, aber lässt dann in der neuen Saison auch nicht mehr allzu lang auf sich warten. Hey, es war bislang eine lange und geile Reise. Es würde uns riesig freuen, wenn ihr diese Reise in Zukunft mit uns antreten wollt und damit eben auch dafür sorgt, dass wir diese Reise noch möglichst lange fortsetzen können. Schaut da gerne vorbei. Es wird sehr, sehr viel Bonus-Content geben. in den kommenden Wochen. Habt gerne Holy im Hinterkopf. Sonntag 12 Uhr droppt die Syrup Bottle. Und dann hören wir uns morgen schon wieder im Supporter-Feed. Wie gesagt, da werden wir dann nochmal die Regular Season quasi adieu sagen mit unseren Awards-Picks, unseren Finalen und unseren All-NBA-Teams. Da freuen wir uns drauf. Wir hoffen, ihr freut euch drauf. Vielen, vielen Dank wie immer von Herzen fürs Einschalten, Freunde. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.